Geschichten aus der Modebranche.
Wenn du auf Tour bist, verlierst du irgendwann jedes Gefühl für Raum und Zeit. Erinnerungen verschwimmen ineinander. Du lebst nur für eins, für den Moment, wenn du auf der Bühne stehst. Doch wenn ich sage, die Ereignisse verschwimmen in der Zeit, muss ich eine Ausnahme machen. Und zwar den Tag, nachdem Kevin und ich zweimal hintereinander Zeiten ändern dich geschaut haben. Herzlich willkommen zur offiziellen Zeiten ändern dich Dress Relief Folge, die nur von Zeiten ändern dich handeln wird. Den besten Film der Welt. Nach Zeiten ändern dich. Hallo erstmal. Hallo Kaiser, wie geht's dir?
Eigentlich würde ich gerne das Intro machen. Die Sachen werde ich trotzdem noch sagen, aber in Anbetracht, dass du den guten Sebastian schon so lange Zeit kennst, dachte ich mir, ich lasse dem Herrn mal den Vortritt. Ich wollte dich nämlich mit Folgendem ankündigen, dass wir heute einen Gast haben hier in diesem Podcast, den ich unfassbar schätze, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil er ein netter Mensch ist, weil man sich mit ihm sehr großartig unterhalten kann über so viele Themen und vor allem über Musik, was wir heute machen werden. Und weil ich jedes Mal, wenn ich zum Friseur gehe, damit hadere, ob ich nicht wirklich ein Bild von dir raushole und das dem Friseur zeige, denn du hast die schönsten Haare, die ich mir jemals vorstellen konnte. Mehr möchte ich dazu auch später erfahren auf jeden Fall und wissen, was du deinem Friseur sagst, damit du deinen Haarschnitt bekommst. Mach bitte dein ICQ aus, was ich im Hintergrund höre. Und dass niemand, glaube ich, den ich kenne, so eine großartige Schalauswahl hat, die er auch immer sehr stilsicher trägt. Dazu später auch mehr. Hallo Kevin, sehr schön, dass du da bist.
Und Zeiten ändern dich.
Leute, ihr schmeichelt mir aber. Also zumindest Kaiser. Sebi, bei dir war es jetzt eher ein bisschen, war es jetzt nicht so charmant, muss ich sagen.
Ich habe einfach das Intro von Zeiten ändern dich rezitiert. Ich finde,
ja, aber
das fand
ich ein bisschen schöner. Aber ich sehe, meine Prioritäten liegen. Schön, dass ich hier sein darf.
Willkommen. Ja, außerdem hat Sebi dir ja auch schon, wie ich gerade erfahren habe, 25 Jahre seines Lebens geschenkt. Also irgendwann ist die Luft auch mal raus, ne? Da hat man sich nichts mehr zu sagen.
Nee, irgendwann sitzt man nur noch nebeneinander auf der Couch und schaut TV Now und
Erdnussflips. Ja, ganz genau. Das ist genau. Ja, Zeiten ändern dich. Wie gesagt, Sebi hat es heute sehr schön an. Heute nicht. Doch heute ist ja scheißegal, wann ihr das hört. Sebi hat auf jeden Fall sehr, sehr schön, einen sehr, sehr schönen Text geschrieben, auch für unseren letzten Instagram-Post. Und hat euch beide als die Weltmeister im Zeiten ändern dich schauen angekündigt. Und ja, ihr seid geistesgestört, weil ihr diesen Film so oft gesehen habt. Aber auch dazu später mehr.
Ist das wahr? Soll ich mal kurz erklären, wieso dieser Film für mich so wichtig ist?
Nein, erstmal erklären, wie viel dein Outfit wert ist.
Ganz genau.
Oh, stark, das stimmt.
Das ist hier immer noch unsere Hut. Hier kannst du den Bordstein fressen, ich mach dich
Gastrecht.
Also Kevin, was hast du an und was ist es wert?
Also, fängt man oben oder unten an?
Wie man will.
It depends, was man möchte.
Toll. Ich fange mal oben an. Ich trage Haare, mit die Kaiser schon so schön angekündigt hat. Da wurde ich ganz rot schon.
Ein Haarwuchs, wie du ihn hast oder ich, der ist auch wirklich Gold wert. Unserem Alter. Also ja, das zähle ich definitiv dazu.
Es ist ja auch meine größte Panik, dass es je irgendwann weniger wird. Und ich habe schon wirklich so ein Ticket in die Türkei auf Abruf, dass ich sofort hinfahre und mich mir die Haare transplantieren lasse.
Ist das denn in deiner Familie gängig, dass irgendwann die Haare flöten gehen?
Ja, mein Papa ist so mit Ende 20, Anfang 30 ziemlich bald geworden. Aber allen, denen ich das erzähle,
die wollen mir
das.
Großvater? Ist es nicht, dass das eine Generation überspringen soll oder so?
Ja, ich glaube, also allen, denen ich das erzähle, die und mir ein gutes Gefühl geben wollen, die sagen immer, ja, aber es ist ja auf der Seite der Mutter. Und da ist es tatsächlich ziemlich gut. Also mein Opa hatte bis in sein hohes Alter noch Haare. Meine Oma sowieso hatte so richtig volles Haar. Meine Mama hat auch sehr volles Haar. Also vielleicht komme ich glimpflich noch davon.
Fingers crossed.
Dankeschön. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. ansonsten trage ich einen grauen Hoodie von Hanes. Wie ihr mich kennt, mache ich immer so eine Hanes-Massenbestellung und habe dann 50 Pullis zu Hause. Der hat, glaube ich, 5, 6 Dollar sowas gekostet.
Wäschst du die oder schmeißt du die dann weg?
Nee, ich schmeiß die dann immer weg.
Es ist a celebration of daily success, so wie Damon Dash und Jay-Z früher.
Genau. Für Klamotten waschen ist für mich Broke-Boy-Shit. Deswegen sowas.
Das würde ich auch nicht machen. Das macht, die werden ja nicht besser davon. Die gehen ja dann auch ein.
Warum Waschmaschine für 400 Euro kaufen, wenn man für 400 Euro Hanes-Pullover kaufen kann, ne?
Richtig, richtig. Das ist es ja. Das ist alles ein Invest. Ein Kollege hat auch irgendwann mal so schön gesagt, irgendwas mit seinem Haus. Er kauft sich lieber ein neues, denn Geld auszugeben macht er lieber als aufzuräumen. Das fühle ich auf jeden Fall.
Ey, ich habe mal die Biografie von Klaus, sorry, dass ich unterbreche, aber das wird des Öfteren noch passieren. Ich habe mal die Biografie von Klaus Kinski gelesen und der hat auch gesagt, dass er eine Zeit lang, als er später viele Filme in Italien gedreht hat, die auch keiner kennt, dass er die immer nur gedreht hat, wenn wieder der Aschenbecher von seinem Ferrari voll war, damit er sich einen neuen kaufen konnte.
Klingt auch, jeden, klingt auch als würde er seine Air Force immer wegschmeißen, der gute Klaus Kinski.
Hat er bestimmt gemacht. Müssen wir mal checken.
Drunter trage ich, oh, das wird euch sehr freuen, nice. Das ist tatsächlich, das habe ich auf dem Flohmarkt in New York mal gekauft, das ist ein, ich glaube, Sebi kennt das auch, das ist ein G-Unit Free Yayo Shirt.
Ja, kenne ich.
Von 2003, correct me if I'm wrong, da wo Eminem das auch auf den VMAs getragen hat oder bei irgendeiner Awardshow. Genau, das war aber allerdings auch relativ billig, das hat, glaube ich, irgendwie auch unter 5 Dollar auf jeden Fall, weiß ich noch, gekostet. Und ich bin völlig ausgeflippt, als ich das gefunden habe.
Hast du das schon mal auf einer Party getragen und haben dich dann irgendwelche Junkies nach Drogen gefragt?
Nee, das fragte ich mir aber auch schon oft. Ich hatte es aber tatsächlich diesen Sommer, als ich mit meiner Mutter in Neapel war, hatte ich das am ersten Abend an und bin damit rumgelaufen und dachte mir so, eigentlich ganz geiler Move. Gleichzeitig war ich auch ein bisschen so, war das so schlau von mir? Aber es hat da niemand verstanden. Ich glaube, die haben da andere Sorgen. Von daher.
Hattest du dann kein kostenloses Yayo dabei?
Nee, leider nicht. Leider nicht. Sonst immer, wie ihr mich kennt, aber da leider nicht.
Schade.
Dann habe ich eine Jogginghose von Uniqlo an. Die habe ich aber auch schon seit Jahren. Ich glaube, das ist, ich schätze mal, keine Ahnung, 40 Euro sowas. Unterwäsche von Calvin Klein, so wie es sich für einen gemachten Mann gehört.
Hashtag MyCalvins.
Hashtag MyCalvins.
Ein gemachter Mann wie Robocop.
Ein gemachter Mann wie Adam. Genau, und dann weiße Nike Tennissocken. Das war's.
Was für Schuhe wurden heute getragen?
Oh, ich hatte heute Homeoffice. Ich war nur einmal ganz kurz einkaufen. Da waren es schwarze Converse Low Chucks 70s. Ihr wisst.
Understatement. Sehr, sehr klassisch gekleidet. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, Sebi, erzähl uns doch nochmal wie jede Woche, dass du gerade ein Carhartt-Sweatshirt und keine Hose trägst.
Ich trage heute ein Carhartt-Sweatshirt und eine Carhartt-Jeans.
Du bist zu Hause und hast eine Jeans an?
Das macht er immer.
Ja, ich war kurz draußen und ich habe dann immer keinen Bock, mich umzuziehen.
Ey, Frage, setzt du dich mit der Jeans aufs Bett?
Nicht nochmal. Nee.
Gut.
Oh, wichtige Frage.
Gut, das heißt, aus uns beiden könnte noch was werden.
Ey, das hat mich ja auch immer schon so in so amerikanischen Serien und sowas abgefuckt. Ich weiß noch, bei OC California hatte Seth Cohen hatte immer seine Schuhe an, wenn er sich auf sein Bett gelegt hat.
Digga, bei Beverly Hills auch. Ich gucke gerade Beverly Hills und ich bin so hooked da drauf, weil das die geilste Serie aller Zeiten ist. Und die gehen immer mit ihren Schuhen ins Bett.
Boah.
Ehrenlos.
Ehrenlose Menschen.
Kennt ihr noch diese Sneaker Girls anno 2012, die dann auch immer ihre On-Feed-Bilder mit Schuhen im Bett gemacht haben?
Ja, die waren aber auch sweet, weil das 2012 war und damals waren Sneaker Girls noch was ganz Rares.
Aber Hygiene ist ja trotzdem eine Sache, über die man sich einig sein müsste.
Hygiene.
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 Also ist das echt das, was du anhast wieder?
Ach so, ja.
Okay, krass.
Ich habe aber auch extrem viele Carhartt-Pullis.
Okay.
Ja, 4 oder so.
Seid ihr gegönnt. Hattest du denn heute Schuhe an irgendwann mal?
Ja, Gore-Tex Air Force Ones. Dem Wind und dem Wetter.
Ey, Thema Air Force One. Ich bin heute Morgen ein Stück meiner morgendlichen Reise zu meinem wundervollen Showroom bin ich gelaufen und der Schnee war noch sehr, sehr frisch und es in mir steigt immer so ein Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man so durch frischen Schnee geht und man sieht irgendwo so Air Force One Spuren, weil man erkennt die immer. Fühlt ihr euch dann auch so, als seid ihr in der Lage, in der Wildnis zu überleben?
Nee.
Okay.
So Hunter und Gatherer mäßig.
Ja, eben.
Voll.
Einfach dem Air Force One Träger folgen und schauen, wo er sein Essen holt oder wie.
Ja, wenn man irgendwie kurz vorm Erfrieren ist, dann einfach diesen Spuren folgen, weil man weiß, zu diesen Schuhen gehört meistens auch eine schwarze North Face Jacke und ja, die kann man sich dann holen und dann friert man nicht.
Air Force One übrigens auch furchtbarer Schuh, um in Hundescheiße zu treten.
Ich bin aber die trägt man ja in der Regel auch nur einmal, deswegen ist das nicht so schlimm.
Stimmt. Mir ist dieses Malheur das letzte Mal, ich kann mich nur an zwei Mal erinnern, die mir das passiert ist, weil das eine meiner größten Ängste im Leben ist. Es gibt sehr, sehr viele, aber die gehört definitiv mit zu den Top 20. Als mir das letzte Mal passiert ist, den Schuh habe ich seitdem nie wieder angezogen. Ich glaube, der liegt noch mit dem Wasserschlauch abgespritzt hinten bei mir im Kofferraum drin oder so. Den werde ich auch nie wieder anziehen.
Aber nee, das ist auch ganz, ganz schlimm. Gott segne Hundekotbeute.
Ja, sollen die Leute halt auch benutzen.
Okay.
Gut.
Ich bin übrigens nicht nackt, deswegen würde ich auch gerne gefragt werden, was ich anhabe, Sebastian.
Ja, meistens bist du ja nackt, wenn wir aufnehmen.
In Anbetracht, dass ich zu Hause bin und dass es inzwischen schon so kalt ist, dass die Heizung volle Pulle in allen Räumen ist, damit das Sauna-Club-Feeling hier in meiner Neuköllner Wohnung aufkommt, bin ich das meistens auch. Das wage ich auch nicht zu bestreiten. Aber tatsächlich hatte ich heute einen Termin, der viele Stunden ging und habe mich dafür natürlich total rausgeputzt. Nämlich, jetzt kommt's, auf meinem Kopf trage ich Haare, die fast so schön sind wie die von Kevin.
Wunderschön.
Ich trage einen ganz, ganz großartigen Cardigan von Obey in lila oder pink. Die Meinungen gehen auseinander. Ich sage, es ist lila. Darunter ein weißes Uniqlo-Shirt, weil es kalt ist, ein Angelo Litrico-Unterhemd. Geil. Weil es kalt, also okay, ich bin ganz ehrlich, ich habe inzwischen schon ein paar Lagen ausgezogen. Ich trage in diesem Moment nur das Angelo-Litrico-Unterhemd. Dazu ein paar übergroße New Balance Shorts, die ich mal bei TJ Maxx in den USA für $1,99 gekauft habe. Das ist nämlich immer so im Winter, wenn es noch nicht richtig extrem ist und noch nicht die Thermo-Leggings von Uniqlo rausgeholt werden, dann trage ich immer lange Shorts unter meinen Hosen. Hatte eine wundervolle Obey-Jeans an, trage Uniqlo hier Heattech-Socken. Und ich habe heute was am Fuß gehabt. Das ist was sehr, sehr Abgefahrenes. Meiner Meinung nach, wenn man diesen Schuh mit einer Waffe vergleichen müsste, würde ich sagen, es ist die tödlichste, die man sich vorstellen kann. Denn ich habe nämlich Pistole? Ein ganz tolles Paar Schuhe bekommen. Nee, ja, aber dann so eine Hightech-Pistole. Irgendwie aus so einem Science-Fiction-Film. Alternativ auch vielleicht ein bisschen Springmesser. Das geht sehr weit auseinander. Aber ich habe ein Mizuno Wave Prophecy an, der gemeinsam mit dem tollen Künstler Jime Sorayama gemacht wurde, der immer diese sexy Androiden malt. Und das ist halt einfach pure Waffe an den Feeds. Und dann trage ich zur Feier meines Daily Success, trage ich wie immer meinen Goldring und tatsächlich heute zwei Goldketten. Habe heute richtig aufgefahren.
Guter Flex. Man merkt auf jeden Fall, dass die Zeiten dich geändert haben.
Ja, definitiv.
Was ein Übergang, Sebi.
Ja, krass. Ne? Ja, das ist krass. Das Ding ist ja wirklich, das werden jetzt, also wir wissen es natürlich und es ist allgemein, wer sowas nicht weiß, hat keine Ahnung von Streetwear-Geschichte in Deutschland. Aber ihr beide guckt ja tatsächlich, wie oft habt ihr Zeiten ändern dich den großartigen Bushido-Film gesehen?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich denke, dass es so um die 50 Mal Minimum gewesen sein muss.
50 oder 15?
50. Wir haben den einmal in einer Woche, glaube ich, 12 Mal geschaut.
Ihr seid geil.
Ja, wir haben den einmal tatsächlich, da hat der Sebi mich in New York besucht damals und da haben wir das...
An 10 Tagen 12 Mal?
Ich glaube, du warst 10 Tage da und wir haben es irgendwie in 10 Tagen 12 Mal angeschaut, weil wir immer, wenn wir irgendwie abends nach Hause gekommen sind, auch wenn wir trinken waren oder irgendwie, was weiß ich, haben wir uns halt immer noch zu mir auf die Couch gesetzt und haben auf dem Beamer nochmal Zeiten änderlich angemacht. Und da, glaube ich, ist so richtig dieses, ich meine, das ist jetzt auch, Sebi, correct me if I'm wrong, aber ich glaube, das ist jetzt auch 8 Jahre her oder so.
Ich weiß nicht, wann hast denn du in New York gewohnt? Ich glaube, das ist 13, gar nicht so lange.
13 bis 17 und ich glaube, das erste Jahr, als ich da war, hast du mich besucht, auf jeden Fall.
Moment mal, also dessen war ich mir gar nicht bewusst. Ich dachte, ihr wärt da zusammen im Urlaub gewesen. Du hast 4 Jahre in New York gewohnt?
Ja. Ich dachte, das wusstest du.
Was hast du dort gemacht?
Gewohnt.
Studiert.
Zeiten ändern dich geschaut.
Und Zeiten ändern dich angeschaut. Es schaut sich da einfach besser. Ich war ja 7 Jahre in Amerika und 3 Jahre auf der Highschool in Florida und dann 4 Jahre in New York studiert. Und da hat halt mein guter Freund Sebi mich, ich glaube, wirklich jedes Jahr besucht, ne?
Dreimal war ich, glaube ich, bei dir.
Okay, dann war es ein Jahr nicht. Also auf jeden Fall 2013, 2014 sowas war das, als wir wirklich so auf diesen Film dann nochmal abgegangen sind. Aber irgendwie war es auch schon, der war davor für uns auch schon, ich hasse das Wort, aber kultig, ne?
Es ist wirklich ein Meisterwerk. Ich verstehe dich, dass dieser Film keinen Oscar verdient hat.
Also ich finde das auch, also ich meine, ich
habe den Oscar der Kategorie schlechtester Deutschrap-Film, da hätte er den schon verdient.
Boah, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, aber bevor wir darauf eingehen, was hast denn du studiert, mein Freund?
Medienwissenschaften und Marketing. Ich bin ja damals weil ich ja viel Basketball gespielt habe in meiner Kindheit, bin ich mit 16 nach Florida auf so eine Basketballschule, so eine Sports Academy. Und habe da dann 3 Jahre Basketball gespielt. Dann habe ich irgendwann gemerkt, wird es wohl doch nichts mit der Profikarriere. Und B, ist es so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ob das Leben sein wird, das ich leben möchte. Und war dann mit der Highschool fertig. Und dann hat meine Schwester zu der Zeit gerade nach New York gezogen, um da ihren Master zu machen. Und dann angefangen und hat dann da auch angefangen zu arbeiten. Ich hatte dann meinen Highschool-Abschluss da und der auch relativ gut war, weil halt die amerikanische Highschool wirklich ein Witz war. Also im Vergleich, wenn man vom deutschen Gymnasium auf die amerikanische Highschool geht, das ist halt unglaublich geil. Also Confidence Boost 5000.
Vor allem, du warst krass scheiße auf dem Gymnasium.
Wobei ihr
Jungs... gestört scheiße auf dem Gymnasium.
Gestört scheiße, Sebi. Ich bin immer mit einer 4 überall durchgekommen. Also es war immer so hier gerade noch. Es war ausreichend.
Ja, so wie ich.
Tatsächlich, ja gut, nee, ich in der Hälfte der Fächer auf jeden Fall auch, aber ihr jungen Spunde, ihr habt ja wenigstens das Glück, dass es zu eurer Zeit schon Zentralabitur gab, oder gab es das da bei euch nicht? Gab es bei euch damals schon Zentralabitur?
Das kenne ich nicht so, das gibt es in Bayern wahrscheinlich nicht.
Okay, krass. Das Ding war nämlich, also gibt es glaube ich wirklich nicht bei euch, aber das Ding war, ich war der letzte Abi-Jahrgang, bei dem es noch kein Zentralabitur gab und Zentralabitur ist das? Zentralabitur bedeutet, dass halt alle Lehrer den Schülern dasselbe beibringen sollen.
Mathe.
Nee, das sind dieselben. Ja, Mathe ist ja, das ist ja klar, dass man da irgendwann lernen muss, wie man Zahlen teilt und irgendwie was 3+3 ist, nämlich 9. Und aber dann so, ja, hier im Deutschunterricht muss dieses Thema behandelt werden und dieses Thema und in Englisch das und das und dass man wirklich Vorgaben hatte, auch, vor allem was die Prüfung anging. Da haben die Lehrer die Prüfung nicht mehr selber gemacht. Und ich ging auf eine Schule, von der alle gesagt haben, das ist die schwerste überhaupt ist, aber weil alle meine Geschwister da waren, habe ich gedacht, ich gehe da auch hin, was einer der größten Fehler meines Lebens war, daneben diesen Podcast zu starten. Nein, das war ein Spaß, ich liebe jede Sekunde daran. Und wir hatten halt Lehrer, die waren halt darauf trainiert oder schon daran gewöhnt, dass sie einfach einen Scheiße unterrichtet haben. Und plötzlich kam dann die Regierung und hat gesagt, nee, ihr müsst das den Leuten beibringen. Und da haben dann halt Sachen gefehlt, die man irgendwie noch nicht kannte. Und ich habe mein Abitur trotzdem bekommen.
Also es gab dann auf einmal einen Lehrplan bei euch.
Genau, ein Lehrplan, das ist der Begriff.
Okay, krass.
Krass, krass.
Ich weiß nicht, ob es in Bayern mal Zeiten ohne Lehrplan gab, weiß ich nicht. Wir hatten auf jeden Fall auch einen.
Okay, wir haben gerade von den schlechtesten Hip-Hop-Filmen gesprochen. Dürfen wir drei uns dort aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir uns auch zu was äußern können und sowas auch beurteilen können. Denn erstens sind wir die drei coolsten Typen, die in diesem Podcast heute vorkommen. Mhm. Und zweitens haben wir sehr viel Ahnung von Musik. Und du, Kevin, arbeitest ja tatsächlich auch in der Musikbranche. Und deswegen können wir sowas auch sagen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe Blutsbrüders nicht gesehen. Ist der schlechter?
Schlecht. Der ist extrem schlecht, aber der ist halt auch nicht so schlecht, dass er gut ist. Deshalb ist er
Zeiten ändern dich ist
so extrem schlecht, dass er halt auch extrem geil ist.
Und vor allem Zeiten ändern dich war es ja ganz oft, dass, als wir den auch angeschaut haben, immer, Sebi, dass wir immer so gesagt haben, es kann nicht sein, dass sich wirklich niemand bei diesem Film irgendwie Mühe gegeben hat.
Und trotzdem ist jede Szene eine Schlüsselszene.
Aber dadurch wird der irgendwie so krass geil.
Und vor allem...
Ist das das deutsche The Room?
Was?
Ist das das deutsche The Room?
Das ist eher das deutsche Get Rich or Die Tryin', oder?
Okay.
Stimmt.
Man entdeckt jedes Mal was Neues, wenn man diesen Film ansieht.
Unglaublich.
Und vor allem, wenn man mal den anschaut will und hat aber keine 1,5 Stunden Zeit, dann kann man einfach den offiziellen Trailer schauen. Da kommt auch alles vor.
Das
ist total absurd. Dieser Film ist einfach nur gestört.
Ich finde aber auch, das ist auch, und das spricht ja sehr für den Film, der geht auch sauschnell vorbei einfach. Ich bin immer wieder schockiert, wie schnell er am Brandenburger Tor ist am Ende.
Ja. Die Zeit vergeht schnell, wenn man Spaß hat. Ey, wirklich, ich gehe mal davon aus, dass tatsächlich nicht jeder, der das gerade hört, diesen Film gesehen hat. Ihr beide, gebt mir doch mal bitte eine Beschreibung, was in diesem Film passiert.
Oh.
Aber so chronologisch.
Chronologisch?
Chronologisch, oder so wie es im Film aufgebaut ist.
Ja, so wie es im Film aufgebaut ist.
Ehrlich gesagt, wenn Sebi und ich jetzt chronologisch diesen Film durchgehen, dann dauert es länger als der Film selbst.
Ja, aber es lohnt sich. Also es, aber, beginnt mit einem, es beginnt damit, dass Bushido auf Tour ist und einen Brief von seinem Vater erhält, zu dem er den Kontakt abgebrochen hat. Und dann wird in Flashbacks erzählt, wie Bushido aufgewachsen ist, wie er in der Schule den L-König vorgerappt hat, wie er dann von seinem Stiefvater verprügelt wurde, weggerannt ist.
Na, erstmal wurde seine Mutter von seinem Vater verprügelt.
Stimmt.
Ja, ist doch erstmal ist doch, du nennst mich ein Schwein, ich zeig dir ein Schwein und dann haut er ihr mit dem Telefon einen über den Kopf.
Na, gespielt wird die Mutter von?
Hannelore Elsner.
Hier, Hannelore.
Okay.
Auf jeden Fall, also ich, was ich ja sagen muss, was ich ja wirklich aber an dem Film geil finde, ist, dass es immer wieder so switcht zwischen eben the present and the past. Und er irgendwie, also das finde ich tatsächlich irgendwie ganz geil an dem Film. Aber ja, es geht halt, es geht so ein bisschen, die Present spielt da, dass Bushido auf Tour ist und dann die Zusage bekommt, um vorm Brandenburger Tor zu spielen. Während das halt alles passiert, arbeitet der Film halt so seine Geschichte auf und seine Kindheit und alles, die ja doch schwierig war, die aber, also ich weiß nicht, habt ihr die Biografie auch gelesen?
Ich habe das Hörbuch gehört.
Ich habe letztens die Flair-Biografie gelesen, zählt das auch?
Zählt auch.
Zu teilen. Quasi.
Und in der Biografie ist es, ich dachte halt auch, da ist ein bisschen mehr nach der Biografie, also das ärgert mich, weil halt in der Biografie ist halt richtig geil, weil da geht es so um, Bushido war ja früher auch auf der Love Parade und hat halt die ganze 90er Berliner Techno-Szene auch mitgemacht. Und das wird halt natürlich überhaupt nicht gezeigt. Aber es geht halt so eben drum, wie er anfängt dann Musik zu machen, wie er dann zu, wie es im Film heißt, Hardcore Berlin gesigned wird. und ja, halt so der Bruch zwischen ihm und im Film nicht Sido, sondern Skalpell, der einfach nur ein übertriebener Fettsack ist.
Das ist sehr, sehr mies.
Und wie halt eben Arafat, gespielt natürlich von Moritz Bleibtreu, weil Deutschland hat auch nur einen Schwarzkopf-Schauspieler und das ist Elias Mbarek und der spielt halt schon Bushido. Da mussten sie jemand anderes nehmen. Wer sieht aus wie Arafat? Moritz Bleibtreu, genau. Klar.
Moritz Bleibtreu, das Chamäleon des deutschen Kinos, das immer mit demselben Gesichtsausdruck sowohl Arafat Abou-Chaka als auch Josef Goebbels spielen kann.
Fun Fact, Moritz Bleibtreu hat ja einfach seine Rolle in den Glorious Bastards abgesagt für diesen Film, weil es halt ein Bernd Eichinger Film war.
Ja, zu Recht.
Sein letzter übrigens auch.
Sein letzter Film.
Und sein bester.
Und der Abschluss der Deutschland-Trilogie von Bernd Eichinger, bestehend aus der Untergang, der Bader-Meinhof-Komplex und Zeiten ändern dich. Das hat Bernd Eichinger gesagt. Die drei wichtigsten Ereignisse in der deutschen Geschichte.
War, dass Bushido ein Konzert vom Brandenburger Tor gespielt hat.
Das hat aber nie stattgefunden, oder? Gab es das wirklich?
Ja, tatsächlich.
Ach. Aber war nur für den Film.
Ach so.
Meinst du? Ich glaube nicht. Vielleicht nochmal für den Film, aber ich glaube, das ist tatsächlich, muss ich mal googeln. Aber ja, auf jeden Fall, auch habe ich mal gelesen, dass scheinbar wohl Arafat sich selbst spielen wollte in dem Film und die das halt absolut nicht wollten und er dann rausgekauft werden musste scheinbar. Finde ich auch einfach ein Boss-Move.
Ich habe letztens gelesen, ihr seid ja auch beide The Office-Freunde. Mhm. Ich habe letztens gelesen, dass eigentlich Michael Gandolfini die Rolle des Robert California spielen sollte.
Krank.
Aber
James Gandolfini.
Michael Gandolfini ist ja sein Sohn, sorry. Dann ist es nicht ganz so schlimm, dass ich den Namen versaut habe. Naja, auf jeden Fall hatte er das Angebot und HBO wollte aber nicht, dass irgendwie die Legacy der Sopranos irgendwann mal von irgendwas überschattet wird und hat ihm halt 4 Millionen dafür gezahlt, dass er die Rolle nicht annimmt.
Krass. Mhm. Krass, verstehe ich aber. Würde auch Sopranos ein bisschen weniger seriös, weniger gefährlich aussehen lassen.
Seriös? Was soll das heißen?
Naja, man wird auf jeden Fall immer dann an lustige Bürospäße denken, wenn man sich anguckt, wie Tony gerade irgendwen erdrosselt oder sowas.
Ja, okay, ja, aber Robert California war halt trotzdem auch geil.
Ich habe tatsächlich, letztens die neue Staffel American Crime Story gesehen, die vom Skandal um Bill Clinton und Monica Lewinsky handelt. Und Hillary Clinton wird da von Edie Falco gespielt, also von Carmela Soprano. Und ja, es war halt einfach eine Serie, in der Carmela Soprano im Weißen Haus ist und ab und an Bill Clinton anschreit.
Geil.
Klingt gut. Ja, gute Nacht.
Also auf jeden Fall in diesem Film, dann geht es halt um diese ganze Geschichte, da kommt Arafat, dann wird alles nochmal aufgearbeitet mit Bushidos Vater, der irgendwann am Ende ist er dann so ein gebrochener Mann, so ein ganz kleiner gebrochener Mann, der sich entschuldigt und heult und ist ganz, ganz süß.
Danke, Bushidos Vater, dass du hier bist, mein Sohn. Ich freue mich, dass du mir vergeben hast.
Ja, typisch ist, jeder Tunesier, der je nach Deutschland gezogen ist, spricht dann irgendwie so, mein Sohn. Fand ich auch super geil. Thema, niemand in diesem Film hat sich irgendwie Mühe gegeben. Aber ja, außer wirklich, also wenn es hier irgendwelche Hörer gibt, die das nicht gehört, die das nicht angeschaut haben, bitte, bitte, bitte tut es. Es ist auch einer der einzigen Filme, die ich mir gekauft habe und in meiner iTunes-Library habe.
Ich habe mir den auch auf Amazon gekauft damals.
Weil es einfach, das ist so wichtig, den zu haben.
Den gibt es bei Netflix aber kostenlos, oder? Ich meine, Sebi und ich haben ihn letztens geguckt, irgendwie um 3 Uhr nachts über Beamer. Dann gibt es den jetzt bei Amazon, weil da auch die Serie raus ist? Okay, Schweinerei. Egal, wird gekauft. Ja, ansonsten gibt es ja auch noch alle anderen großen Ereignisse aus Bushidos Leben, wie die Schlägerei in Linz, für die er inhaftiert wurde. Okay, das war's aber. Aber der hat doch nie im Knast ein Konzert gegeben, oder?
Nee. Okay. Nee, gut, das ist ja auch so dumm dargestellt, wie er mit der,
Richterin?
Ja, es ist eine Richterin, ja. Mit der Richterin, mit der er spricht und erstmal ihr erklärt, dass O-Ton, wenn ein Spast sie an ihrem Arsch anfassen würde und ihren Hintern halt mit einem Auto vergleicht, dann wollen sie doch auch, dass ihr Mann ausflippt und dem Spast eine Nackenstelle gibt. Und sie findet das natürlich super und ist so, ja toll, dann müssen wir das irgendwie hier so deichseln, dass es nicht so aussieht, als wären sie im Knast, weil dann wird natürlich das Brandenburger Torkonzert abgesagt.
Die reißen das ganze Brandenburger Tor ab.
Ja, eben. Oh, ey, der, ich glaube, es soll der Tourmanager oder so von Bushido sein in dem Film, der einfach so ein schmieriger, gelecktes...
Ja, der Mike.
So ein richtiger... Das ist einer, der mit Vornamen Rocco heißen könnte.
Ja, aber er heißt leider Mike im Film.
Wie heißt er?
Mike.
Ah, aber safe mit EI oder AI.
Vielleicht mit AEI.
Ist krank. Es gibt Mikes mit EI?
Ja,
einen. Krank.
Ich glaube, Sebi und ich kennen sogar einen, ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall betont er auch immer wieder, wirklich viermal, glaube ich, in diesem Film, dass sie das gottverdammte Brandenburger Tor abreißen, wenn irgendwas schiefläuft.
Weil die haben ja auch sonst nichts zu tun. Natürlich reißen die das Brandenburger Tor ab, wenn Bushido zu spät aufs Konzert kommt.
Ja, safe.
Würde ich ja genauso machen.
Eben.
Wir können froh sein, ja, dass die Leute das Brandenburger Tor nicht abgerissen haben, weil wir den Podcast um eine Woche verschoben haben.
Zum Glück. Stell dir vor, was hier los wäre.
Vielleicht haben sie es ja schon gemacht, keine Ahnung.
Auf jeden Fall. Man sieht halt eben in auch so den Kindesjahren, ist auch eine meiner Lieblingsszenen. Ich weiß nicht, ob wir schon jetzt über Lieblingsszenen sprechen sollen.
Wir sprechen über alles durcheinander. Ich habe auch alles, was ich am Anfang sagen wollte, was so News angeht und so weiter, das habe ich auch komplett vergessen. Das schneidet entweder Sebi an Anfang oder ich sage es nachher.
Super.
Ich schneide gar nichts.
Ich schneide gar nichts. es ist halt einfach, also ich hab mir nämlich den gestern nochmal angeschaut, vorgestern, irgendwann.
Vielleicht auch gestern und vorgestern, so wie ich euch beide einschätze.
Einfach so oder um mich vorzubereiten?
Gestern im Suff nach Hause gekommen und den nochmal angeschaut.
Also einfach so.
Ich habe mir das nämlich da auch, habe ich mir versucht, Szenen rauszuschneiden. Da musste ich dran denken, Sebi, wie wir mal ein Trinkspiel zusammen auch zu dem Film gespielt haben. Wo hatten wir eine Schnapsflasche neben uns.
Ach Gott, stimmt, gesagt, das war in Berlin, oder?
Nee, das war sogar in München. Bei meiner Mama in der Küche. Und da haben wir gesagt, bei jeder Schlüsselszene des Films müssen wir einen Schnaps trinken. Und die Flasche war halt wirklich einfach nach so 25 Minuten leer. Weil es einfach so viele Schlüsselszenen gibt. Eine am Anfang, die ich ganz toll finde, ist, wie der kleine Bushido gespielt von Emilio, der jetzt auch Musiker ist und in 4 Blocks mitgespielt hat.
Ja.
Wie er so die Straße, die Adalbertstraße in Kreuzberg am Kotti runterläuft Und dann sitzt so ein alter Mann da und fragt ihn dann, wie der andere aussieht, weil er halt so die Wunden im Gesicht hat von der Schlägerei in der Schule, der kleine Bushido. Und da kommt dann ein anderer kleiner Junge, der mit seiner Familie, der so ins Auto steigt und da schauen sie sich an und das ist Arafat. Und da so 20 Jahre später oder so treffen sie sich dann wieder in dem Film und dann sagt Arafat auch zu ihm, wir kennen uns doch. Was ich geil finde, weil da haben sie sich wohl kennengelernt mit einem Blickaustausch und haben sich dann 20 Jahre später auch wieder erkannt. Also so tief war dieser Bond zwischen den beiden.
Steht das auch im Buch drin?
Nee, das tatsächlich nicht. Also das erzählt er ja auch, die Doku habt ihr alle gesehen? Auf Amazon?
Noch nicht,
aber spoilert sich gerne. Ich habe sie tatsächlich geguckt.
Stark. Spoilern Sie mich.
Machen wir gleich. Ich gebe dir gleich die ganzen Inhalt wieder. Aber nee, ich hatte nachgefragt, weil im Film entsteht da ja auch der Begriff erst guter Junge, der später halt der Labelname wird, weil dieser nette alte Herr das zu ihm sagte, als er sieht, dass er wen verprügelt hat und irgendwie auch eine abbekommen hat. Und ich wollte nur wissen, ob das wahr ist.
Nee, also dass jemand zu dem 8-jährigen Bushido erst guter Junge gesagt hat und er so auch eben dann 20 Jahre später oder 15 Jahre später sich gedacht hat, geil, ich erinnere mich, dieser alte Mann, das so nenne ich mein Label jetzt mit und hol Echo drauf. Glaube ich nicht, dass es so war.
Aber die andere Szene mit dem alten Mann ist ja mindestens genauso wichtig.
Mit Flair?
Ja, mit Flair. Wie sie da sitzen, ich glaube Shisha rauchen und Flair sagt irgendwie vor denen, ja, ich bleibe jetzt bei Hardcore, das ist meine Familie.
Die kümmern sich jetzt um mich.
Genau, und dann sagt der Flair so zu Bushido, hey, wer ist denn der alte Mann? Und Bushido, ja, keine Ahnung, aber ich kenne ihn schon sehr lange. Er ist quasi Familie. So, Bruder, auf der einen Seite sagst du, keine Ahnung, wer das ist, und dann ist er deine Familie, oder hä, wieso? Das ist einfach geil. Wollen wir mal kurz uns alle drei jeweils unsere emotionalste Szene vorstellen?
Okay, fang die aber an, weil ich habe den Film nicht so oft gesehen wie ich. Ich habe ihn, glaube ich, 6-mal oder so gesehen. Also ich muss noch überlegen, aber leg bitte los.
Okay, Kategorie 1, emotionalste Szenen.
Kevin, willst du anfangen oder soll ich?
Du darfst gerne anfangen. Oder war das schon die emotionalste Szene gerade?
Auch die emotionalste. Es ist schwierig. Für mich ist es, glaube ich, als Bushido im Present, als sie so auf Tour sind und er da sitzt und dann nochmal die Karte von seinem Vater anschaut, wo dann auch revealed wird, was auf dieser Karte steht. Und auf dieser Karte steht einfach nur, alles Gute, mein Sohn, dein Vater. Was ich so geil finde. Ich habe Sebi auch schon mal zum Geburtstag genau die gleiche Karte. Auf drauf steht, alles Gute, mein Sohn, dein Vater. Dann läuft er so und ist halt total natürlich in sich gekehrt und hat Wut, aber er hat auch Trauer in sich und der bringt es halt auch toll rüber. Und nebenbei steht Moritz Abu-Chaka da. Und schaut so sehr kritisch, weil er will natürlich nicht, dass sein Bruder leidet. Und dann fragt er DJ Stickel, der da auch da ist, nach einem Beat. Und er gibt ihm dann so ein worauf er sagt, habe ich gesagt, ich will ein Beat oder eine halbschwule Dröhnung. Dann klickt er den Beat zu Reich mir nicht deine Hand. Und kann aber den Song nicht weiter rappen. Und dann kommt K1 mit einem der wirklich konstant im Film, wenn ihr euch den mal anschaut, bitte, also an die Zuhörer, ich weiß, dass ihr das auch kennt, der immer eine Augenbraue hochgezogen hat. Sebi kann den Blick sehr gut. Ich würde mir sehr wünschen, dass du, wenn der Podcast live geht, in der Story einmal den Blick dann zeigst.
Unbedingt.
Der diesen Blick hat und dann Bushido hilft, diesen Text zu schreiben. Und das ist, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Von der Karte bis zu K1, bis zu allem, also es ist krass gut.
Ich möchte das bitte lernen, weil meiner Meinung nach gibt es keinen cooleren Mann in Deutschland als K1. Und das ist meine volle Wahrheit.
Man merkt auch wirklich in der Szene, dass K1 live dabei war, als Bushidos Vater ihn verraten hat.
Voll.
Das ist einfach so emotional, wie er es schafft, diesen Text zu schreiben, zu Reich bin ich deine Hand.
Voll.
Man merkt, dass Bushido und K1 auch schon als Kinder zusammen gewohnt haben und er alles miterleben durfte. Das ist ganz fabelhaft.
Kurz auch, finde ich auch, so eine geile Szene, dachte ich, glaube ich, jetzt auch, als ich das letzte Mal wieder angeschaut habe, dass als Bushido dann bei Hardcore Berlin sein Tape vorstellt, was nicht mal das Demo-Tape ist, sondern das King of Kings Tape, was ja auch chronologisch komplett falsch ist, und das Intro, der Intro-Song gespielt wird, K1 irgendwie da ist und Bushido Props gibt. Und das war ja auch so 8 Jahre oder, vor, oder so, bevor, die sich, bevor K1 irgendwie auf der Bildfläche war, aber scheinbar war er damals auch schon dabei. Also K1 ist wohl ein Day One krank.
Richtig krank. Warum hat K1 noch nie ein Album Day One genannt?
Oder?
Vor allem, da kommt ja dann auch wieder so eine Szene, wie die mit Arafat. Als Bushido ein Konzert gibt und eine Autogrammstunde, dann kommt K1 auch so und so, ja, du bist der Krasseste überhaupt. Und Bushido so, hey, ich kenn dich doch. Also weil sie sich vor 10 Jahren im Plattenladen gesehen haben und K1 kurz Daumen hoch gezeigt hat, kennen die sich.
Der macht nicht Daumen hoch, der macht das beste Leben White Power Zeichen.
Genau, das macht er, stimmt. Sehr, sehr emotionale Szene. Aber für mich die emotionalste Szene ist, glaube ich, die, der seine Freundin kennenlernt, indem sie im Club sind und er Leute schubst und dann zu ihr sagt, hey, kommst du mit? Wohin? Einfach raus, ich will mit dir alleine sein. Und dann gehen sie kurz raus in den Club, aus dem Club raus, er trifft seine Homies, die irgendwie Graffiti sprühen und rumpöbeln, dann so tun, als würden sie ihn verprügeln. Und sie haben sich wahrscheinlich so 5 Minuten vorher kennengelernt und sie fragen, also seine Freunde fragen ihn so, hey, wer ist sie da? So, ja, ist meine und sie so, ja, ich bin seine Freundin. Also auch so eine emotionale Verbindung schon innerhalb von 3 bis 5 Minuten herzustellen, davon träumen wir
die meisten Leute. Die haben ja nicht mal geflutscht gehabt zu dem Zeitpunkt.
Kann das vielleicht sein, dass ihr beide das unrealistisch findet, weil ihr keine Player seid?
Nee, ich finde es nicht unrealistisch, ich finde es toll. Ich habe
ja 3 Minuten später zu seinen Freunden, ja, ich bin seine Freundin.
Ich habe das als meine emotionalste Szene hier deklariert. Ich finde das toll.
Okay. Ich habe mir inzwischen auch Gedanken gemacht und meine emotionalste Szene definitiv ist die in der die Tourbus-Szene. Die Tourbus-Szene, in der, ich weiß nicht mehr genau, wie sich es aufbaut, aber wo jedenfalls der Typ im Backstage seine Freundin sucht.
Wo Irene, seine Verlobte.
Seine Verlobte, okay, das ist noch eine Nummer härter. Erzähl doch bitte einer die Szene nee, für
ja
mich.
Das ist ja deine emotionalste Szene.
Okay, auf jeden Fall dieser Typ, er sieht aus, als würde er eine der konservativen Parteien wählen. Der ist auf jeden
Nennen
Fall...
Wir ihn Florian Justus.
Safe.
Also Magnus ist auf jeden Fall auf der Suche nach seiner Freundin. Und die ist halt nicht aufzufinden. Und wie hat denn der verurteilte Straftäter R. Kelly gesagt? Don't bring your bitch to the club Don't bring your bitch to the club if you've just met her. Okay, er hat die nicht gerade erst getroffen. Immerhin ist der gute...
Jesus sagen, wie er sagt, bring deine Alte zu einem Live-Konzert mit und danach bläst sie unterm Beifahrersitz. Ey, was hast du gedacht?
Okay, da kommen wir aufs selbe raus. Jedenfalls, er sucht seine Freundin, er findet sie nicht, dann will er im Tourbus nachgucken und wo sie sich halt gerade aufhält mit diversen Erstguter-Junge-Signings. Und wer versperrt ihr den Weg? Nicht K1, oder? Ist das Nice?
Nice.
NYZE, falls ihn jemand nicht kennt. Versperrt ihr den Weg? Und was sagt er zu? Ich habe das nicht so drauf wie ihr, deswegen, ich weiß nur, dass es das eine gute
Sache ist. Er fragt, wo seine Verlobte ist und Nice schaut ihn so völlig herablassend an, oberkörperfrei und sagt, vielleicht schaust du einfach nochmal beim Buffet nach.
Und dann kommt K1, schubst Nice zur Seite mit den Worten, hey, beeil dich, sonst ist von der Torte nichts mehr übrig. Das ist auch sehr, sehr emotional.
Eine sehr emotionale Szene, genauso wie die erste Freundin, die er im Film hat, die da mit ihrem Vater leicht Rauschmittel konsumiert und Actionfilme guckt. Genau, die stürzt doch dann auch später so ab. Und ist die nicht am Schluss auch beim Konzert oder wer ist am Schluss da beim Konzert?
Das ist auch eine der geilsten, sinnfreisten Szenen. Also ich verstehe, warum sie es gemacht haben, damit Bushido so merkt, oh, meine Vergangenheit und mein Vater, bla bla bla. Aber
immer noch künstlerische Freiheit. Ne? Wir wollen ja auch nicht zu sehr die Lupe draufhalten.
Da ist einfach ein fucking Konzert am Brandenburger Tor. Ja? Überall stehen Securities rum. Und diese Obdachlose steht auf einmal vor Bushido im Backstage. Und er ist einfach irgendwie so reingekommen und unterhält sich mit ihm. Das liebe ich auch, diese Szene. Da ist auch wieder so ein Punkt. Wieso hat sich keiner hier Mühe gegeben, dass es irgendwie Sinn machen soll? Aber genau, Katrin ist auch, ja auch die, mit der er das erste Mal Sex hat, wenn sie nur nebeneinander liegen und sie fragt, hast du schon mal? Nee, nicht so richtig. Und dann, ich glaube, sie sagt sogar das Wort poppen.
Ja, sie sagt, glaube ich, lass uns doch mal poppen.
Ja, es war ja auch Anfang der 2000er oder so, um die Jahrtausendwende rum.
Ja, da hätten wir auch noch poppen gesagt.
Wahrscheinlich nicht.
Aber und dabei gekichert.
Um nochmal auf Katrin zurückzukommen. Sie sagt ja dann so einen Satz, der im Bushido was auslöst, dass er dann mit 800 km/h nach Düsseldorf paced, um seinen Vater zu besuchen.
Unter anderem auch rückwärts auf der Autobahn. später.
Aber man versteht diesen Satz nicht. Man versteht ihn auch nach 50 Mal anschauen nicht. Die hätten das einfach neu aufnehmen müssen.
Was vielleicht sagt diese Frau? Vielleicht ist das halt so wie beim Ende von Lost in Translation, dass man einfach rein interpretieren soll.
Dass jeder sein eigenes.
Ja, genau. Ja,
kann gut sein. Stimmt. Stimmt. Nee, aber ich weiß, was du meinst, Sebi. Ich glaube, sie sagt irgendwie, er wollte mich nochmal sehen, aber sie haben ihn nicht mehr gefunden.
Was soll das heißen?
Ich weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall, das ist wichtige Schlüsselszene, weil die hat Bushido dann animiert, innerhalb von 2 Stunden zusammen mit Arafat nach Düsseldorf, von Berlin nach Düsseldorf und wieder zurückzufahren, um den Vater abzuholen. Wo sie auch, wie Kaiser gerade so schön gesagt hat, rückwärts durch, ich glaube, das ist ein Tunnel am Ende, rückwärts durch den Tunnel fahren, weil ein Stau ist. Und er muss ja rechtzeitig noch zum Konzert zu Karel Gott.
Ja, okay, aber das mussten sie auch machen, sonst hätten die Leute das gottverdammte Brandenburger Tor abgerissen.
Und danke.
Was wäre dann?
Das hätte der Tourismusbranche sehr geschadet. Dieser Stadt. Mal vor. Ich weiß auch nicht, ob ich dann hier hingezogen wäre, ganz ehrlich gesagt. Das
auch ich glaube, vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht, für die Gentrifizierung wäre hier sehr viel weniger bestimmt.
Vielleicht wäre da noch einfach mehr Platz gewesen, um überteuerte Wohnungen zu bauen.
Stimmt, dann hätten so Arschlöcher wie wir wären dann nie nach Berlin gezogen und hätten es den Leuten hier schlecht gemacht.
Das ist Berlin, euch. Meine Freunde.
Hm. Ja, auf jeden Fall ein Film voller der Film ist eine einzige Schlüsselszene.
Das ist ein Schlüsselfilm.
Es ist wirklich ein Schlüsselfilm.
Vielleicht schaue ich den nachher.
Okay, schön, wir haben uns mit dem Film beschäftigt, aber mit dem Film namens Zeiten ändern dich, aber Sebi, was ist denn nochmal der letzte Satz im Film?
Zeiten ändern sich und das macht mich einfach sauer.
Das ist auch so, das geht auch nicht. Das
kann, also wirklich.
Meint ihr, das ist ein Typo gewesen oder so?
Ich glaube, dass Hannelore Elsner vielleicht nicht wusste, dass der Film Zeiten ändern dich heißt.
Also bitte, also der einzige Person, der mir in diesem Film nichts vorwerfen darf, ist Hannelore Elsner. Und Nice.
Und K-1.
Und Flair.
Und Flair?
Ja. Stimmt, wir sind auch noch gar nicht auf Flair eingegangen in dem Film.
Was mit Uwe Ochsenknecht?
Der ist auch super.
Der ist super.
Was mit Martin Semmelrogge?
Martin Semmelrogge, auch wahnsinnig gute Szene. Auch ja mit Flair, weil Flairs einzige Rolle in diesem Film ist, kurz zu sprühen am Anfang und dann Leute zu werfen. Und ein Freestyle in Bushidos Kinderzimmer zu machen, was, finde ich, auch eins der geilsten Bilder ist, weil da zu dem Zeitpunkt, es ist ja am Anfang, spielt eben dieser Emilio Bushido, dann spielt Elias Mbarek Bushido und dann spielt Anis Fashishi Bushido. Und,
aber Elias Mbarek war doch auch locker, wie der war doch so schon so alt wie Bushido, als der Film rauskam. Oder höchstens 5 Jahre jünger. Und ich hoffe auch, dass irgendwie innerhalb der nächsten 5 Jahre ich auch irgendwie morgens aufwache und dann plötzlich so ein schöner, auch plötzlich ein komplett anderer Mensch bin. Vielleicht passiert's.
Ja, aber wie gesagt, das ist ja das Grundproblem, dass einfach keine. Ich sag's bis heute, ich hätte einfach damals anfangen sollen zu Schauspielern, weil ich würde so krass dieses Verlangen, das das deutsche Fernsehen hat, nach ausländisch aussehenden Menschen, würde ich so krass erfüllen. Und da haben sie einfach nur Elias Mbarek gehabt, der halt dann alles gespielt hat. Der wirklich jede Rolle gespielt hat irgendwie.
Ich habe letztens was Lustiges gelesen, nämlich einen Artikel über Amerikaner, die nach Nordkorea übergelaufen sind. Habt ihr da schon mal irgendwie was von gehört?
Nee.
Nein. Es gibt, glaube ich, da gibt es auch Wikipedia-Artikel zu, 3, 4 amerikanische GIs, die halt dort stationiert waren an der Grenze und dann halt irgendwann gesagt haben, okay, ich gehe jetzt halt rüber, ich habe keinen Bock mehr. Und diese Typen sind halt bis heute, die sind halt Stars in Nordkorea, die sind Filmstars. Ja. Denn natürlich gibt es in Nordkorea auch eine Filmindustrie. Es gibt aber sehr, sehr wenig westlich aussehende Leute da oder Schauspieler. Deswegen müssen die halt in jedem, oder was heißt müssen, deswegen spielen die in jedem Film da dann den bösen Amerikaner.
Geil.
Und der eine von denen hat inzwischen auch schon einen Sohn und der spielt auch inzwischen schon den bösen Amerikaner.
Geil. Ich dachte eher, dass die es dann so machen, also genau andersrum machen wie Hollywood jahrelang, dass sie halt einfach immer dann Nordkoreaner nehmen, die dann in Whiteface spielen.
Whiteface mache ich immer, wenn ich irgendwo anrufen muss oder wenn ich bei einem, wenn ich eine Wohnung suche oder so oder bei Amtstermin, da mache ich dann immer Whiteface.
Da bist du dann zu Magnus.
Ja.
Ganz zum kurzer Moritz. Einwurf. Der anonyme User auf der Filmbewertungsseite Filmstarts sieht das ganz ähnlich wie wir. Mhm. Er hat dem Film 3,5 Sterne gegeben, was eigentlich man kann
von
eigentlich
wie vielen?
Von 5. Eigentlich kann man nur 0 oder 5 geben. Ich finde, dazwischen ist nicht wirklich
drin. Ich auch.
Aber er sieht es genauso wie wir. Er hat geschrieben, ist nicht gerade Bushidos Stärke. Manche Szenen von Bushido ist wirklich sehr amateurhaft und aufgesetzt. Krass, dass es nur manche sind. Aber Moritz bleibt also treu und Bushidos Mom.
muss genau. man sagen.
Und dann schreibt er, aber Moritz Bleibtreu und Bushidos Mom im Film sind richtig gut. Und die ja. Story vor allem mit seinem Vater ist wirklich sehr gut gelungen. Man braucht den Film jetzt hier nicht zu zerreißen.
Nee, machen wir auch nicht.
Wie bist du der anonyme User?
Nee, ich bin nicht der anonyme User, aber ich finde es geil, dass er ausgerechnet Moritz Bleibtreu lobt. Weil Moritz Bleibtreu halt, sitzt eigentlich die ganze Zeit nur da und raucht Shisha und sagt irgendwas mit, Habibi, komm, wir besuchen stimmt. deinen Vater.
Boah, triff ihn noch ein letztes Mal. Wenn Moritz Bleibtreu Habibi sagt, finde ich ganz schlimm.
Triff deinen Vater. Nur noch ein einziges Mal.
Nee, aber auch kurz noch eine Szene, auf die ich dringend eingehen muss. Kaiser hat es schon kurz erwähnt mit Uwe Ochsenknecht. Als Bushido, nachdem Selina dann wirklich seine Freundin wurde, das erste Mal bei den Eltern von ihr ist und wie sie halt Menschen mit Migrationshintergrund auch darstellen, er auch keine Tomate essen kann, weil natürlich in Schöneberg, in Tempelhof Schöneberg aufzuwachsen, man findet keine Tomaten, ist klar.
Ja, wir essen hier halt mit den Händen, ne?
Ja, klar. Der hat Messer und Gabel, kennt er nicht. Dann wollen sie ihm erst das Schweinefleisch geben. Dann,
das ist Schweinefleisch.
Genau, kann er auch nicht sagen, nee, sorry, ich esse kein Schweinefleisch, weil wegen meinem Glauben, sondern sagt einfach nur, Schweinefleisch.
Und dann sagt die Mutter, ich glaube, Anis ist Muslim. So ein geiler Film.
Wo dann der Vater auch richtig schockiert ist, dass er keinen Alkohol trinken will, weil O-Ton, die Saudis bei den Empfängen, die saufen sich die Hucke voll.
Saufen die nicht sogar wie die Kamele?
Stimmt, die saufen wie die Kamele, stimmt.
Ja, Mann.
Und um hier den Bogen komplett nochmal zu eurem Podcast zu spannen, in dieser Szene trägt er auch mein absolutes Lieblingsoutfit.
Das gut, kommen wir zu den emotionalsten Outfits.
Wir können auch gerne direkt zu den emotionalsten Outfits ja. überwechseln. Das ist auf jeden Fall eins für mich. Da hat er so ein viel zu enges, schwarzes, kurzärmeliges Hemd an, gepaart mit einer Picaldi und ich glaube, es sind 90er Air Max. Total daneben, dieses Outfit. Sieht man sehr, sehr schön, wenn er dann draußen mit Selina auf der Parkbank ist, wo auch eins meiner Lieblingszitate aus dem ganzen Film ist, wo er sagt, ich komme nie in eure Gesellschaft rein. Zwei Zitate sogar von Selina, wo sie einmal sagt, du willst doch mich ficken und nicht die Gesellschaft. Und wo sie auch sagt, dass die Leute einfach keinen Respekt vor ihm haben. Und dann sagt er, was? Sagt sie, was? Seit wann ist denn Ficken eine Frage des Respekts? Und dann haben sie Sex im Wohnzimmer von den Eltern.
Aber sowas
ganz,
auf der toten Katze. Und dann kommt die Mutter rein. Das ist auch eine sehr emotionale Szene. Jede Szene ist sehr emotional und nimmt mich auch gerade mit, wo ich nur darüber rede.
Emotionale Outfits, was sind denn, ihr seid da ja die Experten, was Fashion angeht. Was sind denn eure Lieblingsoutfits des Films?
Ich finde es sehr emotional in der Szene auf dem Parkdeck, wo er seine Freundin schlägt, trägt er diesen Nike-Trainingsanzug mit den Air Max 1 im roten OG-Farbweg. Mhm. Das bringt mich auch sehr nah an die Tränen.
Das ist auf jeden Fall das beste Outfit des Films. Ich glaube, das hätte ich tatsächlich auch gesagt.
Dieser Tracksuit ist insane.
Und irgendwann hat er auch so ein T-Shirt an, da steht irgendwie Berlin drauf.
Das hat er an, als K1 mit ihm Reich mir nicht deine Hand schreibt.
Ja, stimmt. Das ist so Graffiti-Schrift, das ist auch sehr gut.
Das will ich auch bis heute haben.
Ja, das war tatsächlich auch mein liebstes Outfit. Kommen wir mal zu der Doku. Sebi, du hast die noch nicht geguckt. Wir haben diesen Podcast eine Woche verschoben, damit wir das alles gucken können. Danke für deine Mitarbeit.
Oder weil Kevin nicht im Lande war und keine Zeit hatte.
Ich war im Lande.
Aber du warst nicht in der Stadt.
Red ich nicht raus.
Du warst nicht in der Stadt.
Stimmt, ich war wirklich nicht in der Stadt.
Naja, wie dem auch sei, wir sind jetzt auch alle nicht in derselben Stadt, aber das ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich mir die Dokumentation angeguckt. Ich bin ja genauso wie ihr großer Deutschrap-Fan und verfolge alles, was in den Medien passiert, beziehungsweise alles, was Roos und Mr. Rap mir erzählen. Das verfolge ich immer sehr, 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 sehr hoch interessiert. Und natürlich kommt man auch nicht drum herum, die neue Bushido-Doku zu gucken. Sebi, du hast noch keine Minute davon gesehen, nicht mal das Intro.
Nee, aber ich habe dafür das gesehen, wie er sich so peinlich verkleidet hat und Leute gefragt hat, wie sie Bushido finden.
Das habe ich mir nicht angeguckt. Ja. Das habe ich mir nicht angeguckt.
Das Kurt Krömer-Ding konnte ich mir auch nicht anschauen. Das ist, das macht dann so Sachen kaputt in mir.
Das ist das Ding. Und es ist so krass, weil ist es jetzt 2 Monate her, dass Von Bordstein bis zur Skyline bei Spotify wieder ist? Ich glaube ungefähr, ja. Auf jeden Fall, ich... Ich persönlich, ich bin halt der realste Rap-Hörer der Welt. Ich bin mit Torch aufgewachsen und mit Freundeskreis und all sowas. Und ich habe auch früher viel Tony L und so gehört. Aber trotzdem ist Vom Bordstein bis zur Skyline eins der 5 besten Deutschrap-Alben aller Zeiten, meiner Meinung nach. Wirklich, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist einfach der Wahnsinn. Und egal, was für ein Quatsch man sieht oder was man mitbekommt, so, ey, wenn ich in die U-Bahn steige, so, also ich höre es eigentlich mindestens 4-mal die Woche. So, ich steige in die U-Bahn und dann mache ich mir entweder Berlin an oder eine Kugel reicht. Oder das mache ich mir immer an, wenn ich Leute besuche. Das ist immer dann der richtig geile, eine richtig gute Emotion. So, du gehst so durch so eine kalte Straße irgendwie, so, der Wind weht, weil es wird kalt, weil du schon alt wirst oder so. Irgend so eine Line war das, die habe ich jetzt ein bisschen versemmelt, aber was soll's. Und dann hört man so, wie Bushido im Song beschreibt, wie er gerade durch die Straßen geht und gleich den Dealer abzieht. Naja, auf jeden Fall, ich habe die Doku geguckt.
Ich ganz kurz nochmal kurz zu Berlin auch sagen, zu dem Song. Ich muss sagen, ich habe das ganz, ganz, ganz oft, dass ich durch Berlin laufe und so richtig verliebt in diese Stadt bin und dann den Song höre und mich zurückerinnere, wie ich irgendwie mit 10 oder sowas dieses Album gehört habe und mir dachte, boah, Berlin ist ja einfach der geilste Ort, den es gibt. Und ist es auch. Ich habe das wirklich mittlerweile so oft, dass ich durch die Straßen laufe und so richtig emotional werde, während ich Berlin höre von Bushido.
Ja, ich auch, 100%. Allerdings finde ich es sehr schade, dass auch wenn dieses Album ja auch schon fast 20 Jahre alt ist, dass, obwohl er ankündigt, dass in dieser Stadt nicht getanzt wird, die Leute immer noch tanzen.
Das stimmt.
Hier darf keiner tanzen. Meine Stadt ist das Ghetto. Naja, okay.
Schafft das durchzusetzen.
Thema wieder Berlin, was ja untrennbar ist von Bushido. Also, Sebi, ich spoiler jetzt das Intro, verzeih's mir. Also, die Serie handelt ja von den letzten 2 Jahren, die Bushido und seine Familie im rechtlichen Clinch mit seinem ehemaligen Geschäftspartner verbracht haben. Die Kamera hält halt immer drauf. Du siehst, wie sie umziehen, weil Bedrohung. Du siehst, wie sie, eigentlich war's das. Das sind 6 Folgen lang, wie immer nur dasselbe erzählt wird. Nichts anderes. Immer nur, ja, ich war kurz davor wegzuziehen. Ja, nee, ich war kurz davor, mit den Kindern wegzugehen. Nein, dann wäre ich kurz, nee, ich war kurz davor, mit den Kindern wegzugehen. Nee, und dann habe ich überlegt, mit den Kindern wegzugehen. Ja, dann bin ich mit den Kindern weggegangen, dann bin ich ja wieder zurück. Da habe ich kurz überlegt, wegzugehen. Und ansonsten ist es wirklich nur einfach, ich glaube so wirklich, wenn du. Ich hatte vor ein paar Jahren, habe ich mich mal mit Freunden gestritten, mit denen ich bis heute nichts mehr zu tun habe, weil, nicht meine Schuld, weil, aber ich glaube, hätte man denen eine Kamera damals gegeben oder einfach jedem Menschen, der irgendwie sich gerade von, auf wen Hass hat oder so, das ist dasselbe. So, es hat keine Substanz, diese Dokumentation. Es sind einfach nur Leute, die schlecht über jemanden reden, weil sie keinen Bock mehr auf den haben. Und dann aber auch in einer Tour immer dann, so Sneak-Disses, das sind gar keine Sneak-Disses, einfach so, ja, und der ist ja eh nur auf Kokain, und ja, der war ja eh nie ansprechbar, so, das ist halt einfach 6 Folgen lang, und so eine Folge geht nicht mal 45 Minuten, wie eine anständige Dokumentationsfolge oder eine anständige Serienfolge geht, sondern geht halt eine Stunde, die Folge, und es ist nur einfach, der ist scheiße.
Das die erste Folge von Dieter Bohlen.
Ja, wohingegen, nein. Okay. Das ist was ganz anderes. Da hätte wahrscheinlich nicht mal der anonyme User 3,5 Sterne gegeben.
Nicht mal der anonyme User,
aka Sebastian Nico, hätte das gemacht. Naja, die erste Folge ist ganz interessant, weil da halt auch so Leute wie Frauenarzt, King Orgasmus One.
Wenn man sagt, Morgi schaut ja einfach nur irgendwo ins Leere.
Ja, ich glaub,
der sagt ja kein Wort, ne?
Stimmt, das glaube ich auch. Und die sagen dann auch was dazu und dann geht es ein bisschen um Anfänge hier in Berlin. Was dir gefallen würde, lieber Sebastian, ist, dass in der ersten Folge, wenn irgendwie von der Vergangenheit was erzählt wird, dann werden halt einfach Szenen aus dem Film gezeigt.
Das ist sehr gut gemacht.
Ja, und ich wollte eigentlich zum Intro kommen. Also die Dokumentation ist meiner Meinung nach sehr, sehr langweilig. Ich werde sie mir auch nicht nochmal angucken, es sei denn, du bist zu Besuch, dann gucke ich sie mit dir. Aber das Intro, wie gesagt, langweilig, immer nur dasselbe, keine Action, aber das Intro, mein Freund. Du siehst halt
Krankheit.
Diese dreckige, gefährliche Stadt Berlin, die fickt deine Mutterstadt, wie sie auch genannt wird unter Kennern. Die Kamera fährt durch dunkle Gassen, fährt am ehemaligen Downstairs vorbei. Du siehst dann noch das Downstairs-Graffiti, wo halt auch Agro Berlin Studio hatte. Zeitungen wehen, starke Winde kommen und plötzlich fängt dann die Straße an so aufzubrechen und es bröckelt überall und Feuer brechen aus und die Kamera fährt immer schneller durch die Stadt und dann fährt die Kamera halt nach oben, so drohnenmäßig und das in Berlin lodernde Feuer wird zum Bushido Bay. Das war noch nicht alles. Und dann fährt die Kamera noch weiter hoch und dann sieht man, dass es nicht einfach nur das Bushido Bay ist, sondern dass das sogar das Bushido Bay auf seinem Hals ist. Also sein Kopf ist quasi die Stadt. Es sieht halt aus wie so ein Weltuntergangs Michael Bay, wir sprengen die Freiheitsstatue, wir reißen das Brandenburger Tor ab. So ist das ungefähr. Und dann denkst du, wow, jetzt muss was kommen. Und dann ist es wieder nur so. Und du siehst.
Nee, also wirklich, ich finde auch bei der Doku, also mein Highlight war auch wirklich immer das Intro. Ich fand die erste Folge, fand ich wirklich eigentlich ganz geil, gerade weil da halt so ein paar alte Szenen noch gezeigt werden und so ein bisschen eben die History gezeigt wird. Danach ist es einfach, also für Leute, die sich minimalst mit dieser ganzen Arafat-Bushido-Geschichte die letzten 2 Jahre auseinandergesetzt haben, ist es halt nichts Neues. Und ich finde auch, wie Kaiser auch sagt, immer dieses, ja, der ist nur auf Koks und der ist nur, es wird halt auch so stark so dargestellt, dass Bushido die ganze Zeit nur darunter gelitten hat, mit Arafat zu arbeiten, was ja ein absoluter Käse ist. Ich meine, gerade wenn du dir so die 20, also als das Sony Black Album rauskam und so, also so 2012, 13, 14, die Zeit.
Ist das eigentlich indiziert? Das gibt's nirgendwo, oder?
Nee, das gibt's nur, es gibt auf Soundcloud gibt's das komplette und mein guter Freund, unser guter Freund, mit dem ich auch das allererste Mal den Film im Kino 2008 gesehen habe.
Marco, oh, ich habe auch im Kino gesehen.
Shoutout an Marco an dieser Stelle. Hat mir vor ein paar Tagen, weil ich wieder so krank auf dem Sony Black Album hängen geblieben bin, den Download-Link geschickt, weil er sich das damals gekauft hat. Und jetzt habe ich das so als komische Files in auf meinem iPhone. Kann ich wirklich nur ans Herz legen. Da sind mitten in der Nacht, das finde ich bis heute, weil der mich auch so stark an Berlin erinnert, also an den Song, ist so ein krasser Song, auch wo, da kommt auch die Line, ich bin der Mann für die harten Jobs, was will Prinz Markus, der Tomatenkopf?
Hurensohn so denkt, dass er die Welt regiert und hat den Kitzbühel von Arafat Schellen kassiert.
Unglaublich gut, unglaublich gut. Also das, aber genau, also da hat halt, sagen sie auch so ein bisschen in der Doku, aber ich finde, da wird wenig drauf eingegangen, dass ja Bushido so krank davon profitiert hat, dass er eben so untouchable war zu dieser Zeit. Und irgendwie so, ich wurde auch ein bisschen traurig, als ich jetzt Sony Black gehört habe, weil das war auch eine wahnsinnig gute Bushido-Zeit. Die Bushido-Mafia-Zeit war sehr, sehr, sehr wichtig, fand ich.
Generell auch, ich glaube, es gibt ja ein, zwei, sehr viele Lines, in denen Prinz Markus von Anhalt beleidigt wird. Es ist halt einfach, war halt einfach so ein gutes Stressmacher-Album. Ich habe von Bordstein bis zur Skyline wirklich sehr, 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 sehr viel damals gehört. Ich habe Elektro-Ghetto sehr, 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 sehr viel gehört. Ich habe CCN 2 sehr, sehr, sehr viel gehört, aber danach habe ich eigentlich nichts mehr gehört. Bis so, wann war das, so vor 5 Jahren, da wurde es wieder richtig hart und da hatte ich wieder richtig Spaß daran. Also die Sonny Black-Zeit, welches Album war das noch? Wo so gepöbelt wurde?
CCN 3 kam danach, glaube ich. Das ist aber auch nicht, das ist gar nicht indiziert. Aber das, ich finde, da hat es wieder richtig gut angefangen. Das war die Post-K1 Anfang Shindy-Zeit, fand ich irgendwie. Da wurde richtig viel gepöbelt.
Ja, genau.
Während der K1-Zeit, was ja auch die, bekanntlich, wie wir auch schon oft genug gesagt haben, die Zeiten ändern sich Zeit ist, da war es so Motivationsmusik, da war es so, was heute so ein bisschen so Kontra-K macht, habe ich das Gefühl.
Also, aber ich habe noch nie ein Lied von Kontra-K gehört.
Ich auch nicht.
Das ist auch.
Aber ich stelle mir das auch immer so, steh auf und pumpe deine Muskeln, dann schaffst du alles.
Du kannst es schaffen.
Kauf deiner Mutter ein Haus auf den Malediven. So stelle ich mir seine Musik nämlich vor.
Ey, aber ich muss sagen, wo ihr gerade von so Steh auf, Kopf hoch Musik redet, ich finde wirklich, dass Air Max auf Beton ein wahnsinnig schöner Song ist vom Zeiten ändere dich Soundtrack. Der Flair-Part ist so gut da drauf. Ich verstehe nur bis heute nicht, was Bushido damit sagen will, wenn er seinem imaginären Gegner in diesem Battle-Rap-Song sagt, du suchst im Heu nach Scheiße, weil Wer sucht im Heu nach Scheiße? Gerade
gereimt.
Vor allem ist es auch nicht so schwer
zu finden. Ich glaube, das wird auf Kreuzweise gerappt.
Ah.
Ja.
Scheiße. Ja, egal. Auf jeden Fall, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich, das fand ich an der Doku. Und ich fand halt auch danach, war es so ein bisschen, also ich meine, der hat da drunter auch krass gelitten. Was für mich jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig ist, ist, dass ich, weil ich genau in dieser Sonny Black-Zeit jetzt wieder hängen geblieben bin, Leben und Tod des Kenneth Glöcklers wieder sehr oft gehört habe, was immer noch so ein krasser Song ist. Wenn man den aber heute hört, muss man sein Gehirn ausschalten, weil man ist einfach so, das kann nicht sein, dass alles, was er gerade K1 vorwirft, ist genau das, was jetzt halt passiert ist.
Ja, voll.
Das finde ich irgendwie, das ist halt belastend, aber ich versuche immer wieder Künstler von Kunst irgendwie zu trennen, was oft schwierig ist, aber da ist unglaublicher Diss-Track immer noch.
Ja, definitiv, definitiv. Wobei auch, der wurde leider sofort gesperrt, der von K1 damals gegen ihn.
Als das WLAN kaputt war, meinst du?
Der war auch sehr, sehr unterhaltsam. Vom Beat her nicht so gut wie der von Bushido, aber auch ein wahnsinnig guter Song. Aber den findest du tatsächlich nirgendwo mehr. Auf jeden Fall findest du das Video nirgendwo mehr.
Wisst ihr, welches Video man auch nirgendwo findet? K1 und Emery im Fernsehgarten mit der Schneeballschlacht.
Findet man das nicht mehr?
Nee. Ich finde das nicht mehr.
Nee,
ich
man findet nur...
Und
ich finde nur Senorita.
Krank, aber auch.
VIP. VIP heißt er ja. VIP, englische.
VIP rein, englische Version.
Ja. Aber ganz kurz noch: wir reden irgendwie viel über Bushido und über Erstguter Junge, fällt mir gerade auf. Eins meiner
liebsten. Das Video ist wieder auf YouTube.
Okay, krass.
Wird gleich nachher anschauen.
Okay, damit ist diese Folge vorbei. Wir müssen uns jetzt bei YouTube ein Video von einer Schneeballschlacht angucken. War schön, dass ihr da dabei wart. Nee, aber ich finde, eins meiner weiteren liebsten Deutschrap-Alben, die mir unfassbar Spaß machen und ich als ein realer Typ kann das auch sagen und ohne dass mir jemand jetzt meine Realness abspricht, Prince of Belvedere ist eines der besten Rap-Alben der letzten 20 Jahre.
Ja.
Das ist halt der Wahnsinn.
Habe ich nie gehört.
Krass gut. Da kam halt Shindy auch ins Spiel dann. Da hat Shindy halt geschrieben. Krass gut.
Es stimmt, er schrieb dir dieses Techno-Album Prince of Belvedere.
Genau. Shindy musste her. Prince of Belvedere. Yeah.
Naja. Oh. Wir waren gerade bei der Doku. Bei welchem Thema waren wir gerade noch?
Bei Bushido, Doku, ne? Genau. Wir waren bei der Doku. Ich finde aber, wir können auch noch, ich finde es auch wichtig, wo wir jetzt gerade schon über Musik sprechen, über unsere Lieblings- Musikszenen im Film zu sprechen.
Ja, genau, ich wollte auch nämlich demnächst die emotionalsten Konzerte mal anschneiden.
Sebi, ich wünsche mir, dass du eines Tages auf RTL irgendwie so die 10 oder sowas moderierst. Dann
sollen die emotionalsten Konzertenzeiten ändern dich.
Sebi wird auf jeden Fall bei der 2010er Show sitzen.
Oh, safe! Nee, heißt er Oliver Welke? Nee, wie heißt er?
Oliver Geissen.
Oliver Geissen. Stimmt.
Ja, das ist doch deine liebste Musikszene, Sebi.
Mein emotionalstes Konzert ist, glaube ich, das relativ am Anfang von Bushidos Karriere, als er doch frisch bei Hardcore ist und mit Flair auf der Bühne steht und dann ein paar Nazi-Hooligans sie mit Flaschen bewerfen, worauf Flair in die Menge springt und sie wirft. Das fand ich schon sehr emotional.
Dieses Konzert geht halt auf 3 Sekunden, ne?
Ja, aber ich fand es emotional.
Zählt es als Konzert, wo als sie dabei, ich habe heute schon Ärger bekommen, weil ich aus München bin und ganz oft wo statt als sage. Zählt es als Konzert, als sie bei Bushido im Kinderzimmer sind und Flair freestylt und sagt, wieso bist du schwul und tanzt zu R&B?
Das ist auf jeden Fall eine Cypher, das kann man, glaube ich, zählen lassen.
Okay, ja, das ist nämlich für mich auf jeden Fall eins.
Okay, das ist natürlich, ich muss gerade an was anderes zurückdenken, nämlich an eine weitere favorisierte Rap-Crew von mir, nämlich die La Honda Boys aus Köln.
Mhm.
Die haben einen Song, der heißt Tanzflächen-G's und im ersten Part rappt Bero Bass, guck mich an, du siehst den sexy G im Hausbereich. Wohingegen im nächsten Part OJ Kingpin sagt, ich tanze nicht zu Techno-Sound, rempel mich nur einmal an, ich fick dich mit der Elektrofaust. Also frage ich mich, die wollen mich doch generell schlagen, oder? Die geben mir doch gar keine Chance.
Nee.
So, das, da kommst du nicht raus. Nee, dem einen kannst du es nicht recht machen, dem anderen nicht. Einer von den beiden wird dir halt was auf die Glocke hauen. Und deswegen Vorsicht in Köln, Freunde.
Aber was ist jetzt deine emotionalste Konzert-Musikszene?
Ich bin ehrlich gesagt nicht so geistesgestört wie ihr. Ich weiß es nicht.
Dann ich kann dir noch ein paar zur Auswahl geben.
Also es gibt die im Gefängnis?
Die im Gefängnis ist wichtig, finde ich, weil auch, wenn man sich die anschaut, ich finde, allein diese Szene kann man sich 1,5 Stunden lang anschauen und wirklich jeden einzelnen Häftling sich angucken. Weil so daneben, die können alle, es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Keiner bewegt sich irgendwie zu Beat. Alle schauen, als wären sie 3 Tage lang im KitKat gewesen. So, es ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gute Szene. Hätte ich jetzt auch direkt gesagt.
Ach, ihr seid verrückt, ihr beiden.
Wollen wir uns auf die Szene einigen, Kaiser?
Ja, ich bin da vollkommen bei dir. So, und jetzt fällt der Vorhang. In Wirklichkeit geht es hier gar nicht um Bushido. Diese Folge handelt eigentlich nur von Sebi, dass wir dein Leben ergründen. Deswegen haben wir jemanden, der dich schon sehr lange kennt. Bitte. Lieber Kevin, wie war Sebi früher?
Witzigerweise.
Ihr wart zusammen schon in der Grundschule, richtig?
Also Sebi und ich.
War Sebi schon so fly wie heute?
Unfassbar. Also wirklich, Sebi und ich haben uns kennengelernt mit, ähnlich so wie Bushido und Arafat damals, in sehr jungen Jahren, haben wir uns, also nochmal jünger waren wir haben uns mit 2 Jahre sowas, auf der Bismarckwiese in München-Schwabing kennengelernt. Und hatten
mit 2 Jahren?
So zwischen 2 und 3. Also auf jeden Fall, seitdem ist dieser Mann in meinem Leben.
Wie lernen sich denn 2-Jährige kennen?
Kinder.
Worüber reden die denn?
Sport und Politik.
Ja. Nein, Bushido. Rap. Wir haben uns irgendwie, also keine Ahnung, man hat halt irgendwie zusammen gespielt. Und dadurch, dass Sebi und ich ja quasi Nachbarn waren, wir sind ja beide in der gleichen Postleitzahl sogar aufgewachsen.
Präsent.
Ich habe dir jetzt hier nicht gesagt, falls Morddrohungen unsere Eltern erreichen sollten.
Trotzdem präsent.
Und dann sind wir zusammen in die gleiche Grundschule gegangen, auf die Wilhelmschule. Shoutout. Und haben uns da eigentlich wirklich sehr schnell lieben gelernt. Und Sebi war tatsächlich schon immer fly. Also ich habe immer wenn ich in München bin, ich liebe es, so alte Bilder anzuschauen. Ich habe letztens, als ich in München war, alte Klassenfotos angeschaut. Und Sebi hatte halt damals schon in der 2. oder 3. Klasse so Tony Hawk, wie ist seine Marke? Birdman?
Birdman
ist ein Rapper.
Birdhouse.
Sebi hatte damals halt schon Birdhouse-T-Shirts an und sowas. Und war auch wirklich, was ich unfassbar finde, so eloquent wie heute. Also der war schon als. Du hast schon als Kind manchmal Wörter gedroppt, wo ich nur so den Kopf geschüttelt habe. Da haben wir uns kennengelernt. Dann sind wir leider auf 2 verschiedene Schulen gegangen. Ich war eine auf der Realschule und bin dann aufs Gymnasium. Sebi war da erfolgreicher als ich in der Grundschule. Sebi ist ja immer viel geskatet. Ich habe dann irgendwann so getan, als würde ich auch skaten, saß aber meistens nur rum.
Dafür hast du dich richtig oft verletzt.
Dafür habe ich mich richtig oft verletzt, dafür, dass ich nur rumsaß. ich habe auch immer noch Narben an beiden Ellbogen davon. Aber und so irgendwie ist es eine jahrelange Freundschaft.
Man muss auch genau dazu sagen, Kaiser hat mich vorhin gefragt, ob es von Kevin irgendwelche Modesünden gibt. Ich habe gesagt Pinroller, aber das hat ja jeder gemacht.
Aber ich nur zweimal. Gestern habe
ich mich auch über Modesünden unterhalten. Nee, vorgestern. Und musste ich aber auch an dich denken, Sebi, weil da hatten wir eine ähnliche Zeit. Sehr knallige Farben, aber das ganze Outfit in diesen Farben.
Das war aber geil damals.
Das ganze Beispiel bitte.
Türkis. Sebi zum Beispiel, türkisene New Era Cap, türkisene LRG Hoodie und irgendwelche Schuhe mit türkisenen Schnürsenkeln.
Ach so, ich dachte jetzt auch türkisfarbene Hose, okay.
Nee. Das war ein anderer Freund von uns.
Ja, aber der hatte meistens beige und grau an.
Ja, aber der hatte wirklich immer so eine Farbe an. Das war auch ganz wild. Aber ich glaube, das ist es so, dass man viel zu knallige Farben angezogen hat. Aber sonst weiß ich gar nicht.
Ich glaube, das Einzige, was ich rückgängig machen würde, ist Pinroll.
Aber darf ich mal fragen, glaubt ihr, der Pinroll kommt irgendwann zurück? Weil sich ja gefühlt alles wiederholt.
Ich habe letztens gesagt,
20 Jahren dann oder so.
Ich habe letztens gesagt, dass bestimmt bald Five Panels zurückkommen.
Und Five Panels kommen definitiv zurück.
Weil jetzt hatten wir schon New Eras und Snapbacks, jetzt ist das ja der nächste logische Schritt.
Tatsächlich finde ich es aber sehr abstrus, dass inzwischen im Supreme Online Shop die Five Panels mit geknicktem, mit gebogenem Schirm abgebildet werden.
Oh, wild.
Ja. Weil ich habe nämlich auch mal eine Zeit lang, weil ich so viele Supreme Five Panels hatte und dann gedacht habe, okay, ich finde Five Panels nicht mehr cool. Vielleicht kann ich ja einfach den Schirm ein bisschen knicken und dann sieht es aus wie eine normale Basecap, aber nein, das tut's nicht. Und das sieht auch nicht gut aus.
Aber dann, ihr glaubt, es dauert noch lange bis.
Gut, 20 Jahre nicht, aber boah, ich weiß es nicht.
Wie lange ist es denn schon weg? Ist es überhaupt
weg? 12, 13, 14?
Bewegen wir uns vielleicht einfach nicht mehr in Umfelden, in denen das getragen wird?
Also ich glaube niemand. Wobei, also ich habe mal in einem Job gearbeitet, da waren sehr, sehr viele. So, ich sag mal, deutsche Mitarbeiter und da gab es schon manche, die Pinroll und dann Adidas D-Rupt und so hatten.
Aber haben die das aus Sneakerhead-Gründen gemacht oder einfach nur, weil alle sich die Hose hochkrempeln und an den Knöcheln frieren wollen?
Ich glaube, letzteres.
Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man damit zurechtkommt, an den Knöcheln zu frieren. Also gut, im Sommer ist eine andere Sache, aber ich verstehe es nicht. Immer wenn du in dieser Jahreszeit durch die Stadt gehst und du siehst so viele so, schon so, wie kann man das denn am besten beschreiben? Im Englischen sagt man ashy dazu, wenn die Haut so trocken ist und so aufplatzt. So diese bläulich gefärbten Knöchel dann. Nee, das kriege ich aus Grauen. Okay, dann hätten wir das schon mal geklärt, dass Sebi schon immer fly war. Okay, wir möchten natürlich, dass Sebi weiterhin fly bleibt. Und Sebi, sorry Sebi, dass ich mit dir über bestimmte Sachen vorher nicht gesprochen habe. Sebi steht gerade vor einem Dilemma. Oh. Vor einem modischen Dilemma. Sebi muss nämlich zu einer Hochzeit und weiß nicht, was er anziehen soll. Und wir müssen uns jetzt überlegen, was er anzieht.
Finde ich sehr gut.
Also erläuter dein Problem, Sebi.
Ich überlege halt, was ich anziehen soll auf einer Hochzeit.
Danke. Was würdest du denn gerne anziehen?
Ich glaube, ich habe doch von Sebis Eloquenz schon geschwärmt. Super.
Ich habe irgendwie, das Ganze trägt sich in Mexiko zu. Und ich hätte halt schon irgendwie...
Bitte setz kein Sombrero auf.
Das ist einfach full cultural appropriation.
Das war auch die erste Option, wäre natürlich die Dickies-Hose bis zum Bauchnabel, Nike Cortez und Tanktop. Nee, war es nicht. Aber...
Mach so wie Eazy-E, irgendeine LA-Basecap und dann Sombrero drüber. Das geht in Ordnung.
Wer hat das
gemacht? Oder ist ein richtiger Wichser und kommen in Lederhosen.
Eazy-E, da gibt es so geile Bilder von dem Mexiko-Urlaub.
Muss ich mal googeln. Nee, ich dachte eher so an Pablo Escobar-mäßig, irgendein Kurzarmhemd und Anzughose.
Geh im Sergio Tacchini-Anzug.
Das wäre auch krass.
Ich habe ihm gesagt, er soll genauso wie Kanye West, der irgendwie vor 2 Jahren bei der Met-Gala einfach diesen Dickies, eine Dickies-Hose in schwarz und diese Standard-Dickies-Workwear-Jacke getragen hat, dass er das machen soll, aber in weiß.
Krank.
Das wäre auch richtig abgefahren.
Alternativ habe ich ihm vorgeschlagen, so einen Anzug zu tragen wie bei Dumm und Dümmer. Also entweder einen orangenen oder einen hellblauen mit Zylinder und so Rüschenhemd. Es gibt gerade einen sehr schönen Anzug von Dickies und High Snobiety zusammen, was halt wie ein normaler Anzug geschnitten ist, aber halt aus Dickies-Stoff ist. Das habe ich ihm auch ans Herz gelegt. Aber ich weiß nicht, wie hast du darauf reagiert?
Ist schon auch geil.
Oder so
Tony Montana-mäßig.
Tony Montana-mäßig, ja. Aber ja, das ist halt ein Hustle, dir dann wirklich die gut sitzenden Sachen zusammenzusuchen. Weil entweder musst du dann alles Vintage besorgen oder halt irgendwie irgendwelche teuren Modehäuser frequentieren, die solche Schnitte wieder rausbringen. Alternativ natürlich, weil ich ein guter Freund bin. Du erinnerst dich, dass ich dir, glaube ich, schon 10 verschiedene Anzüge rausgesucht habe, die Links geschickt habe. Mhm. Könntest du, wenn du halt auf diesen Tony Montana-Mafia-Film gehen willst, kennt ihr diese Karnevalskostüme mit diesen Nadelstreifenanzügen und dem Hut, wo Al Capone draufsteht?
Ja, sind sicher.
Okay, dann wird es geklärt. Okay.
Sebi, was hattest du denn bei Cindy und Peters Hochzeit damals an?
Ein weißes Hemd und eine Chino-Hose.
Passt.
Ja.
Schöner Mann kann anziehen, was er möchte.
Aber das hatte ich schon auf der letzten Hochzeit auch an, von unserem guten Freund Fernando und Kate, die schon mal geheiratet haben, jetzt doch mal heiraten. Einmal in München standesamtlich und einmal mit der Familie in Mexiko und mit Homies.
Ey, wusstet ihr eigentlich, dass ich Trauung vollziehen darf in den USA?
Das hast du mir erzählt.
Ich darf Trauung vollziehen.
Na, auch wirklich?
Und ich habe mich zum Priester weihen lassen.
Krank. Das geht online, geht das, ne?
Ja, Church of Spiritual Humanism heißt das. Da musst du, glaube ich, 2 E-Mails schreiben und seitdem kann ich, wenn ich in den USA bin, Leute trauen, Leute taufen, Leute beerdigen.
Boah, bitte tauf mich.
Bitte beerdige mich.
Ich muss allerdings, ich habe schon lange nicht mehr auf die Website geguckt, aber damals musste man, glaube ich, für $60 dann so 12 Geburtsurkunden oder Heiratsurkunden oder so kaufen, aber das ist ja auch kein Problem, das dürften wir ja zu dritt irgendwie zusammenkriegen.
Ich will getauft werden, ich bin nicht getauft.
Ich auch nicht, Team Ethik.
Ethik Beste, wir sind der Ethikrat.
Krass.
Stimmt.
Ja.
Ja, dann wäre das ja abgemacht.
Um nochmal hier kurz zum Thema Bushido, sehe ich gerade, bringt heute Abend einen neuen Song namens 90er Berlin.
Oh, ist bestimmt sehr gut.
Bin ich mal gespannt. Kann nur besser sein als der letzte.
Ja, ist schlimm alles.
Thema Rap.
Rap.
Du als Musikindustrie-Insider, was für Rap hören die coolen Leute zurzeit? Was müssen wir auf dem Radar haben?
Deutschrap-technisch.
Ich habe ja einen Song gehört vor kurzem, das ist, der lässt mich nicht los.
Mucho Gusto von Fico?
Nee, nicht Mucho Gusto von Fico?
Vico.
Vico 51. Nein, nicht Vico 51. Nee, aber tatsächlich, ich habe das ab und an mal, ich bin ja ein alter Mann und höre nicht so viele junge Musik, aber ab und an kommt mal was, wo man wirklich denkt, wow, krass oder sowas, ne? Und ich bin vor kurzem auf 2 Rapperinnen gestoßen, auch aus Berlin, nämlich Swearboss und der beste Rap-Name, den es gibt, Young FSK 18.
Krank.
Wahnsinn.
Krank.
Leider ist der Name vergeben, deswegen wird das nicht so mit dem Rap. Der Song heißt Essen und Sex. Es ist halt wirklich, es klingt wie so feinster Miami Bass, so auf jeden Fall sehr Bassbox inspiriert und du hörst halt einfach zwei coole junge Frauen, wie sie über Essen und Sex rappen, aber mit einer Arroganz, wie man das sonst halt nur von Typen gewohnt war, die halt solche Mucke gemacht haben. Und ich habe dieses Song, ich glaube, ich bin durch meinen Homeboy Valentina drauf gekommen, weil die irgendwie Klamotten von ihm getragen haben. Und dann kam ich da auf die Instagram-Seite und dann YouTube und ey, beste Musikvideo, das Musikvideo des Jahres, der Song des Jahres und denen gehört die Zukunft. Meine Meinung. Unbedingt hören. Sorry.
Thema, nee, super gut. Wir hatten da, glaube ich, du hast mir das ja auch schon mal geschickt, wir hatten da auch schon kurz drüber gesprochen, weil eine meiner, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, auch ist auch sogar Young FSK 18 drauf, ist Teute Records. Das sind Jungs aus Berlin, Prenzlauer Berg, so gute Prenzlauer Berg-Atzen von der Eberswalder Straße. Die haben dieses Jahr ihr Album Saufen Raven wäre es am Start rausgebracht. Und es geht auch in diese Richtung. Und der Intro-Song Chantre kann ich euch sehr ans Herz legen. Da ist auch Young FSK 18 drauf, hat den ersten Part und kommt rein mit den Worten seit einer Woche nicht gefickt, bin schon fast wieder Jungfrau. Teute Records kann ich euch sehr ans Herz legen. Die haben auch am Nikolaus, Montag, haben die auch den Song Wodka Weihnachten rausgebracht, um euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu bringen. Kann ich wärmstens empfehlen. Krass gute Jungs und irgendwie so ein bisschen, ich habe das auch Sebi sofort geschickt, als ich das erstmal gehört habe, weil ich war so, das ist genau sein Ding. Und ja, es geht halt so ein bisschen, es ist so Techno gemischt mit Rap, wie man es so von Frauenarzt und den Atzen und so damals kennt.
Und ja, sehr geil, werde ich definitiv checken.
Kann ich sehr.
Aber ey, sehr, sehr gute Line, die Dame da bringt. Und ich habe es dir ja auch direkt, ich habe dir ja irgendwie mitten in der Nacht das Video geschickt. Ja. Und ich bin halt echt am nächsten Morgen aufgewacht. Und das Erste, woran ich gedacht habe, wirklich das Allererste, woran ich gedacht habe, also bevor irgendwie, oh, ich bin jetzt wach, ich muss mich jetzt darum kümmern, dass ich durch meine Nase atme, damit ich nicht sterbe. Also vor den ganzen Grundinstinkten, die ich im Körper hatte, hatte ich halt die Line im Kopf. Young FSK, zu sexy dieser Arsch. Boah, was für ein Einstieg. Was für ein Einstieg. Und nebenbei, dieser ganze Song ist nur voll mit geilen Lines. Pass auf. Vergesse keinen Fick. Fick Gedächtniselefant. Habe sexy Sex. Techno-Ghetto-Eleganz. Bombe, das ist so gut. Das ist wirklich, ey, ich bin so begeistert davon. Wahnsinn.
Ja, krass gut. krass gut. Also ich muss eh sagen, ich finde, gerade passiert super viel im Deutschrap. Es geht, also es verändert, also es ist eine krass interessante Zeit gerade.
Würdest du sagen, dass die Zeit den Deutschrap verändert? Würdest du sagen, dass die Zeit den Deutschrap verändert?
Krank, würde ich sagen. Krass. Nee, es ist irgendwie, also es gibt gerade wahnsinnig viele coole junge Künstler, gerade so in Berlin passiert halt total viel. Also es ist gerade irgendwie eine gute Zeit. Wen ich auch noch jedem ans Herzen legen kann, die hat auch im Oktober ihr Album rausgebracht. Oder im November. Auf jeden Fall vor ein paar Wochen. Vor ein paar Monaten, wir sind schon mitten im Dezember.
Entscheid dich.
Verifiziert. Das ist eine Künstlerin aus Wien, die so Indie-Pop macht, mehr. Also Indie-Pop und ein bisschen Rap und so. Und die hatte auch dieses Jahr einen Song mit Longus Mongus von BHZ. Und die ist, auf dem Album bin ich absurd hängen geblieben. Also krass schöne Stimme. Geht ist jetzt nicht Rap, ist eher eben, wie gesagt, so in die Indie-Pop-Richtung. Aber sehr, sehr gut. Das Album heißt 40-100.
Wird gepumpt. 40-100. Ist das eine Postleitzahl oder sowas? Bestimmt,
ne? Ja, Wien. Irgendwie. Okay. Ich kenne mich in Wien nicht aus. Ich finde das sehr verwirrend mit den ganzen Bezirken und allem.
Nicht verletztes Jahr, sehr schön. Der 21. Bezirk, da kommt Money Boy her, 21
Entertainment. 21 Entertainment, ja.
Und der 16. Bezirk ist Otterkring und deshalb nennt man die Otterkringer Bierdosen auch 16er Blech.
Krank.
Ja, sehr, sehr schön, dass es immer noch junge, aufstrebende Rapper und Indie-Pop-Musiker gibt. Aber ey, Frage, wo wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass Sebi früher immer fly war und wie man früher angezogen war. Wie ziehen sich denn junge Rapper heutzutage an? Was ist denn da gerade das Angesagte, wenn ich mit den coolen Kids hängen will? Weißt du das? Du bist doch in der Musikbranche, dann sind doch die Leute gut gekleidet oder haben auf jeden Fall
Stylisten. Du bist zu alt, um mit den coolen Kids abzuhängen, das kommt ein bisschen komisch.
Ey, ich war tatsächlich seit über einem Monat nicht mehr beim Friseur. Ich muss ganz dringend wieder hin und mir meine monatliche Seitenschneiderei abholen. Ich habe sau viele graue Haare. Wenn die wieder weg sind ein bisschen oder ich setze mir eine Mütze auf, ich gehe schon als Mitte 20 durch, glaube ich.
Ja, ich finde schon. Also ja, ich meine, du bist halt so ein bisschen, also ich meine, niemand will hier der Steve Buscemi, How Do You Do, Fellow Kids, sein.
Außer Kaiser.
Ja, bin ich ja schon.
aber das finde ich halt auch eben das Geile. Es ist ganz, ganz, ganz verschieden. Wenn ich so sehe, wie sich die jungen Rapper anziehen, es finde ich jetzt auch gerade jetzt mal, wenn wir jetzt nur über Berlin sprechen, kommt es auch krass auf die Gegend und auf die Art von Musik, die sie machen.
Alles andere außer Berlin ist irrelevant in diesem Land.
Irrelevant.
Ihr habt euch echt verändert, seit ihr beide zugezogen geworden seid.
wenn du zum Beispiel, jetzt weil wir auch schon drüber gesprochen haben, die Teute-Jungs, würdet ihr, glaube ich, auch total feiern. Die ziehen sich halt auch relativ basic an. Irgendwelche schönen Jacken, Jeans und, keine Ahnung, weiße Reebok-Schuhe oder halt irgendwas, also so relativ normal. Dann gibt es natürlich immer noch den Teil von Deutschrap, die halt sehr auf Gucci und Balmain und Bauchtasche und auf das Ganze stehen, was ich aber auch irgendwie geil finde. Also dann gibt es halt die komplett den Franzosen-Film fahren, sowohl musikalisch als auch styletechnisch, was ich irgendwie mega geil finde. Deshalb, also das finde ich ist irgendwie das Coole, was ich auch meine, dass Deutschrap so in einer geilen Zeit gerade ist, weil es so viele verschiedene Arten gibt und weil das ist ja auch so ein bisschen das Problem mit Hip-Hop generell, dass es als ein Genre gezählt wird und das ja absolut nicht ein Genre ist, weil man kann einfach Künstler so nicht vergleichen. Also jetzt mal von jungen Künstlern zu sprechen, 1019, also Lucio 101 und so die ganzen, machen ja ganz andere Musik als jetzt ein Teute Records zum Beispiel und das ist aber einfach, wird komplett gleich im gleichen Genre gesehen. Aber ja, deshalb, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten und ich finde, das ist gerade, ich habe das jetzt immer mehr so mitbekommen, wie wichtig eben Bezirke halt in Berlin auch sind, wie man sich ausdrückt, wie man sich verhält, wie man sich anzieht. Und das finde ich eben das Coole, dass es da so viel Verschiedenes gibt.
Ja, früher war es ja tatsächlich so, alle waren gleich gekleidet, bis halt die Berliner kamen, bis Picaldi getragen wurde. Aber naja, wir wissen ja, Zeiten ändern nicht nur dich, Zeiten ändern Fitz. Und Das war übrigens das Wortspiel, was ich mir die ganze Zeit überlegt habe.
Hat sich gelohnt, so lange drauf zu warten?
Naja, geht, ne?
Ich hoffe, du
kennst das. Das war in meinem Kopf cooler. Aber naja, das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Und dann, ich muss mal gucken. Also ich habe jetzt wieder ein Problem, weil meine Freundin wohnt halt im Prenzlauer Berg und ich wohne in Neukölln. Dann müsste ich eigentlich zwischen Styles switchen, um bei den coolen Kids anzukommen. Aber schauen wir mal, ob ich das auch hinkriege, diesen Spagat. Sebi, du wolltest was fragen.
Ja, und zwar frei nach meinem Lieblingstweet von King Cool Savage. Würdest du einem weiblichen Alien die Fotze lecken?
Das ist ja eine Frage, die Wotze meinst du?
Ja, mit V geschrieben, genau.
Gut. Das ist ja eine Frage.
Sehr private Frage auf jeden Fall. Das
ist ja eine sehr private Frage, aber ja auch eine Frage, die wir uns jetzt nicht zum ersten Mal stellen. Da wird ja schon viel drüber philosophiert. am Ende, glaube ich, kommt es wirklich ganz drauf an, wie dieses Alien aussieht.
Achso, du bist, also, bist du da so oberflächlich?
Ja, schon, muss ich sagen. Also so.
So ein Xenomorph aus Alien dann.
Ja, genau, das weiß ich nicht, schwierig.
Also, es gibt das ja Ding auch, aus Independence Day, das den Kopf aufmacht. Es gibt da schon sehr viele Varietäten.
Könnte auch so ein Kink sein von Leuten. Also kann schon auch gut sein.
Giving some head.
Würdet ihr denn?
Ja, ich sag mal so, ich müsste das natürlich erstmal mit der Wiki abklären.
Oh, Kaiser!
Und dann kommt es auch irgendwie auf die Stimmung und aufs Ambiente an. Wenn es jetzt auf irgendeinem Bahnhofsklo ist, dann glaube ich auch eher nicht dran, aber...
Weltraumbahnhof.
Wenn sie mir lecker was kocht und dann irgendwelche Alien-Speisen von ihrem Planeten mitbringt.
Wieso kochst du dir denn nicht zu Shogi Spice?
Das wollte ich gerade auch
fragen, Digga. Ich interessiere mich sehr für die Kultur von fremden Planeten.
Vielleicht interessiert sie sich aber auch für deine Kultur.
Das kann man ja dann...
Sebi hat keine, der es weiß.
Sebi hat keine Kultur.
Ja, dann müsste man mal schauen, wie man sich mit dem weiblichen Alien überhaupt verständigen kann.
Die Sprache der Liebe.
Und wie dann... Ich würde auf jeden Fall ein Safe Word ausmachen, glaube ich.
Was wäre das Safe Word?
Xenomorph oder...
Oh, könnte aber auch ihr Name oder ihre Rasse sein.
Ja. Also du bist nicht nur oberflächlich, was Aliens betrifft, sondern du legst auch Wert auf die Rasse.
Safe.
Okay. Ja, ich finde es echt ein sehr schwieriges Thema.
Damit haben wir unseren ersten Rassist zu Gast im Podcast.
Mich würde echt interessieren, was Cool Savage dazu sagt. Ich habe ihn ja auch schon mal auf Twitter gefragt, aber es kam nichts.
Aber muss ich sagen, schätze ich ja dann sehr an Savage, dass er dich da nicht blockiert hat. So wie andere Deutschrapper das bereits getan haben.
Ich schau mal, ob er mich blockiert
hat. Kalcha Candela sind keine Deutschrapper.
Aber Flair.
Nee, hat mich nicht blockiert. Ja, stimmt. Kalcha Candela und Flair haben mich blockiert. Ist hier irgendjemand gerade, der nicht von Flair blockiert wurde?
Ich. Warum sollte ich? Ich bin ein normaler Mensch.
Ich habe den mal gezeichnet, habe es getweetet und habe dann geschrieben, hey Flair, ich habe dich gezeichnet, dann hat er mich blockiert.
Ich bin ja eh der Auffassung, dass wir uns mal ein bisschen aus unserer Comfortzone der Fashion-Welt rauswagen sollten. Schicken wir doch mal eine Anfrage für einen Podcast.
Dann blockiert er uns nur wieder.
Ich mach das. In der nächsten Folge wissen wir, was dabei rausgekommen ist, denn wir haben jetzt schon 1 Stunde 30 Minuten. Ich glaube, das ist sogar... Ist das länger, als der Film ist? Scheißegal, es wird auf jeden Fall länger sein.
Moment, ich habe ihn sowieso hier auf iTunes offen, ich kann es euch sagen.
Er läuft eh gerade, ne?
wartet, ich muss ihn einmal kurz öffnen. Oh, jetzt sieht es alle klar, immer jung. Der Film ist genau 1 Minute 30, 36 Sekunden.
Eine Stunde
was? Deutscher Spielfilm.
Eine Stunde 30, 36 Sekunden.
Okay, du hast also noch, du hast noch 36 Sekunden Zeit. Kevin, was möchtest du der Welt noch mitteilen? Wo kann man dich bei Instagram finden? Schnell alles raus.
@KevinParminder, ich bin aber privat und nicht so aktiv. Wie meine Freunde war auch schon ein großes Problem, irgendwie ein Foto zu finden, was man posten konnte für den Podcast. Ansonsten bedanke ich mich sehr bei euch, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine Ehre, euch auch mal so professionell zu hören, anstatt immer nur privat beim Trinken. Und
das ist mal was anderes, ne? Da muss man nicht die ganze Zeit lachen, wenn man uns ins Gesicht guckt.
Ja, richtig. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich hoffe, alle Zuhörer sind geimpft und haben ihren Booster-Termin.
Und ich habe meinen morgen.
Stark. Ich habe meinen nächste Woche.
Booster-Boys.
Booster-Boys. ja, bleibt gesund, schaut, Zeiten ändern dich. Und
mehrmals,
wie auch einer meiner Lieblingscharaktere in dem Film sagt, als ein Flashback kommt zu alten Bushido-Zeiten, der Mann hat eine Cap an und ein Palästinensertuch und dreht sich um und sagt, Bushido ist geil!
Boah, das ist echt eine gute Szene auch.
Das ist das perfekte Schlusswort. Kevin, gut, schön, dass du hier warst. Dressies, wir hören uns in...
Wir hören uns bald wieder. Ist die Weihnachtspause, oder?
Ist die Weihnachtspause?
Ja, ich würde sagen, es ist Weihnachtspause.
Schauen wir mal, ob Weihnachtspause ist. Das verkündigen wir noch über Instagram.
Also am 24. Gut, muss ich keine Folge hochladen.
Okay, wir gehen in die Weihnachtspause. Wir wünschen euch allen eine besinnliche Weihnachten, falls ihr an das Männchen am Kreuz glaubt.
Rutscht nicht aus.
Freut euch auf Geschenke.
Wir hören uns
das größte Geschenk für uns war, dass wir dich da hatten, Kevin, und dass es euch gibt, liebe Dressies, und folgt uns bei Instagram, gibt 5 Sterne, aktiviert die Glocke und
Wertezeiten ändern dich auf den einschlägigen Portalen.
Mit 3,5 Sternen. Frohe Weihnachten, Freunde.
Und Dankeschön. Drückt uns den Daumen, dass wir nicht von Bushido verklagt werden nach dieser Episode.
Oder von Moritz aufgesucht werden.
Oder von Moritz bleibt treu.
Dazu muss man sagen, ich bin sehr parteiisch, was diese ganze Sache angeht, und ich bin parteiisch auf der Seite der Partei, die in dieser Dokumentation nicht zu Wort kam. Ich freue mich auf die Dokumentation, die er gerade dreht.
Ich hoffe nämlich, weil da steht ja unzensiert Bushidos Wahrheit, ich hoffe, es kommt nächstes Jahr unzensiert Arafats Wahrheit.
Oder zensiert Arafats Wahrheit.
Krank.
Okay.
Dann können wir nochmal über Zeiten ändern, dich reden.
Okay. Tschaußen. Jetzt aber wirklich. Ciao.